Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend. So, jetzt, das lasse ich alles drin. Jetzt kriegt ihr auch mal mit, wie oft wir nicht ansetzen müssen. Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und was ihr nicht gesehen und gehört habt, ganz minimal am Anfang hat der Thomas auch gelacht. Ich weiß nicht, weiß gar nicht mehr warum, aber so dauert es manchmal, bis wir richtig in die Spur gekommen sind. Grüße nach München. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, so, ein bisschen holpriger, sagt man dann holpriger Start? Ich
ja.
Weiß es nicht. Ja, ne, geht schon. Wie geht es Ihnen in München? Ich hörte, Sie haben heute einen arbeitsfreien Tag.
Ja, doch, gut. Also, man kann nicht klagen. Und wie ist es bei dir? Du warst ja am Wochenende unterwegs.
Ja, ich war unterwegs. Die Knochen erholen sich langsam. Ich war beim Radrennen. Bin mit dem Fahrrad zu einem Radrennen hingefahren, habe es mir angeguckt, wollte eigentlich mit dem Fahrrad auch komplett zurückfahren, hat aber nicht geklappt, beziehungsweise ich habe zwischendurch einfach eingesehen, dass manche Sachen, also man kommt ja in das Alter, du bist da noch nicht, du bist per se schon, wo man vernünftig wird und die ganz verrückten Sachen nicht mehr macht, sondern Einsicht in seine eigenen begrenzten Fähigkeiten hat und bin dann in einen Zug gestiegen, aber davon jetzt schon mehr oder sollen wir nur teasern? Lüttich-Bastogne-Lüttich, darum geht es. Dort war ich kurz und habe mal mir ein Monument angeschaut. Hast du schon mal ein Monument live vor Ort gesehen?
Oh, da muss ich jetzt überlegen.
Doch klar, ich weiß es.
Nee, ich denke nicht.
Ja, okay, stimmt. Du bist gefahren.
Ja, genau, gefahren, aber das ist immer in irgendwelchen Daten gewesen, an denen das Profirennen nicht ist.
Ach so, war das nicht am Tag vorher oder irgendwie so?
Ja, genau, das kommt hin.
Ja, ach so, ich hatte so eine Erinnerung, dass du dann da geblieben bist, aber ganz ehrlich, Monument fahren im Jedermann-Bereich gegen Monument anschauen im Profibereich, ich würde tauschen an meiner Stelle, also ich würde mit dir tauschen wollen.
Aber du bist ja Lüttich-Bastogne-Lüttich doch auch schon mal das Jedermann-Rennen gefahren.
Stimmt, habe ich vergessen. Habe ich diese Woche nur gesagt. Ja, bin ich aber auch nur die kleine Version, wo man ganz, ganz ehrlich ist. Also da gibt es ja die große Version. Da fährt man im Prinzip genau auf der Profistrecke. Mhm. 250 bis 260 Kilometer mit rund 4.500 Höhenmeter. Also, ne, Profisring. Und ich bin, wenn ich mich recht entsinne, irgendwas um die 140, 150 Kilometer mit knapp 2,6, 2,7 an Höhenmetern gefahren. Also ein bisschen kilometermäßig, ein bisschen mehr als die Hälfte, höhenmetermäßig ungefähr die Hälfte. Also ich sag's mal, Lüttich-Bastogne-Lüttich leid.
Was ich mich immer frage, bei dem Rennen, wie da die ganzen Höhenmeter zusammenkommen.
Och, das kann ich dir ganz gut erzählen nachher. Ich hatte es auch unterschätzt. Machen wir vielleicht diesen Einschub am Anfang. Ich habe es einfach völlig unterschätzt. Nee, ich habe es eigentlich gar nicht unterschätzt. Wir mussten noch mal eine Extraschleife. Also ich hatte ja auf dem Papier schon vorher stehen. Okay, ich hatte zwei Strecken. Einmal, wir sind in Köln gestartet, morgens um 7, sind dann zur Strecke gefahren, haben das Rennen angeguckt und hatten dann Plan A, genauso wieder nach Köln zurückzufahren. Plan B, nach Aachen zum Bahnhof zu fahren und dort in den Zug zu steigen, um uns die letzten 60 Kilometer, die auch wirklich landschaftlich jetzt nicht die Herausforderung sind, mit dem Zug zu fahren. Ein, zwei Tage vorher haben wir nochmal die Strecke umgeplant, aus dem einfachen Grund, der ursprüngliche Kurs ging durch die Eifel. Dort war in Monschau Schnee vorhergesagt für die Nacht und katastrophale Verhältnisse. Haben wir dann umgeswitcht und sind einen etwas anderen Kurs gefahren, ein bisschen weniger Höhenmeter, also nicht so viel auf hohem, also in der Höhe der Eifel, ne, durch die Eifelhochdinger. Und ja, wo wollte ich hin? Ach so, die Höhenmeter, genau. Ja, und ne, die Strecke nach Aachen, das kennt man ja so, dann ein bisschen Fanbahn und so. Aber in Belgien selber, sobald du dann irgendwie so in das Gelände der Ardennen kommst, naja, dann hast du halt immer mal so 2 Kilometer mit 6-7% und dann hast du das nochmal und hast das dritte Mal. Ne, und wenn du jetzt irgendwie 3 Anstiege mit 2 Kilometern gefahren bist, mit 6-7%, naja, dann hast du auch einen längeren Anstieg. Und so summiert sich das einfach, ne? Das ist halt dieses Zickzack. Und ich kann mir vorstellen, wenn das nochmal mehr sind, ne, also nicht nur die 2, 3, 4 Calls und noch ein paar kleine dazu, sondern dann mehr, dann summiert sich das halt. Also das, und das macht einen auch, finde ich zumindest, also für meinen Geschmack, deutlich kaputter, als es so ein langer Anstieg macht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Höhenmeter der Mont Ventoux hat, aber 1,6, 1,7, irgendwie, 1,1, 1,2, egal. Die fahre ich lieber am Stück und entspannt und im gleichmäßigen Rhythmus, als dann immer wieder neu ansetzen, immer wieder in den Tritt kommen und kaum bis und sehr wellig dann auch. Und ja, das ist halt echt anstrengend. Hatte durchschnittlich 5 Grad, ist jetzt auch nicht übertrieben warm, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also, und das, wir sind insgesamt dann so also reine Fahrzeit 8,5 Stunden unterwegs gewesen. 8,5 Stunden, durchschnittlich 5 Grad, ist halt auch so mittel angenehm.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es bitterkalt war.
Ja. Aber muss auch da ein ganz großes Lob an meine Mitstreiter, Arbeitskollegen mal aussprechen. Sie werden das nie hören. Aber der eine ein sehr, sehr guter Läufer, also mit einer Marathonzeit von unter 3 Stunden. Der andere einfach ein Tier auf dem Rad, also nur gar nicht so lange und gar nicht so viel Rennradfahrer, aber einfach ein ganz sehr, sehr zäh, würde ich jetzt mal sagen, und hat auch die 4., 5. Luft gehabt, wo ich gedacht habe, puh, jetzt wird's zäh. Die haben das ordentlich durchgezogen, muss man sagen. Und ich habe hinterher festgestellt, also ich weiß nicht, weißt du, welche Übersetzung du jetzt gerade fährst am Rennrad?
Klein oder groß?
Beide.
Kleinste Übersetzung ist, glaube ich, was ich habe, 36, 32.
Ja, überprüfe ich jetzt nicht. Ja, stimmt. Ich kann nur jedem raten, bevor er so irgendwas macht, nochmal sich ganz kurz sein Fahrrad irgendwie anzugucken, ob das überhaupt Sinn macht, was der da gekettet hat. Weil das habe ich nämlich nicht gemacht und ich hatte komplett vergessen, dass ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann und warum, mir hinten eine Kassette von 11,28 drauf gemacht habe. Was ja gar nicht sein muss. Also ich könnte da auch eine 11,34, glaube ich, drauf machen. Hm. Und du hast eine sogenannte, ja, Medium, nee, wie heißt es, Medium-Kompakt, ne? Also die 52, Kompakt, glaube ich, ja. 52, 36 ist das dann wahrscheinlich. Ich habe zumindest eine 50,34, also konnte 34,28 fahren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir da in der Hinsicht das Leben auch schwerer gemacht als nötig. Also guckt sie auch mal nochmal, was für ein Blödsinn ihr da macht, oder guckt euch eure Übersetzung an, wenn ihr irgendeinen Schwachsinn wie ich da macht. Ja, ein Monument gesehen, wie du gerade festgestellt hast, jetzt kann ich sagen, ich bin ein Monument gefahren, ein Monument gesehen. Mal gucken. Also so längerfristig hätte ich aber schon Bock, auch nochmal so Monumente, also so Bucketlist-mäßig Monumente zu sammeln. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir Lüttich-Bastogne-Lüttich als Ganzes zutraue. Weil, also jetzt nach der Erfahrung, das war schon challenging, sagt man ja, ne?
Naja. Ja, warum nicht?
Ja. Und was ich auch jedem raten kann, es ist natürlich, wir werden gleich in der Sendung auch daraufhin zurückkommen, natürlich gibt es Plätze, wo man vorher sich denken kann, okay, da wird eher eine Entscheidung gefällt, ne? Oder diese ganz berühmten Colts, ne, die dann gefahren werden und so weiter. Wir waren jetzt eher an so einem unbedeutenderen oder unbekannteren.
Es war immerhin ein Call und keine Code.
Ja, das stimmt. Da war es dann halt auch viel leerer, ne? Also man musste jetzt nicht in da irgendwelchen Absperrungen stehen. Man konnte sein Fahrrad in die Ecke lehnen, ohne sich zu Sorgen zu machen, dass einer draufspringt und wegfährt. Der Autos hielt sich in Grenzen und man war echt auf einer schmalen Straße nah dran. Also, und es hätte ja auch genauso gut da irgendwas passieren können, ne? Zusammenschluss oder jemand sprintet weg. War deutlich unwahrscheinlicher, ja, zugegebenermaßen. Also da sind andere prädestiniert dafür. Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, dass nicht da in dem Moment die Entscheidung fällt, wo wir daneben stehen. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, also viel passiert ja nicht. Also, ich war überrascht. War mir noch gar nicht so bewusst, aber wie viel, also es, bei uns war es auch so, dass keine Ausreißergruppe war oder so, sondern das komplette Feld ist, oder das Feld ist angekommen. Komplette Feld ist auch eine Lüge, weil ich war überrascht, wie viel Fahrer doch bei so einem Monument und dann auch so, ich sag nicht in der allerletzten Phase, aber so im letzten Drittel des Rennens noch hinter dem Feld fahren. Also auch nicht so 30 Sekunden oder so, dass man denkt, ja, die hatten jetzt eine Panne und werden wieder rangeführt, sondern dass da wirklich signifikant große Gruppen von 10 plus x Fahrern dann auch nach 5 Minuten noch kommen. Das hatte ich ja so nicht erwartet.
Das ist schon so, ja. Weil das ja in dem Sinne auch kein Rundkurs ist oder so, wo du dann einfach ins Auto steigst oder in der in der Zielbox, sag ich mal, aussteigst.
Hm. Ja, aber oh, ich sag mal so, der eine Lotto-Destiny-Fahrer, der als wirklich dann allerletzter kam, also noch nach dem Tour hier, nach dem Fini, also nach dem Besenwagen sozusagen, kam noch ein Lotto-Fahrer, der hatte die Startnummern auch abgemacht schon. Und der stieg dann auch da kurz hinter, also wir konnten es noch sehen, stieg er dann in den Lottobus. Da war dann Ende von für ihn.
Mhm.
Und boah, der tat mir auch echt leid, der sah auch fertig aus.
Ja. Eine Sache, die mich noch interessiert, weil ich mir das gerade auf der Landkarte auch angeguckt habe, in dem ganzen Gebiet gibt's relativ wenig Straßen. Und das sind alles so eine N-Straßen, ich vermute, es sind Nationalstraßen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also sind das so in der Art Bundesstraßen oder?
Ich muss zugeben, dass ich mit unserer Streckenplanung relativ wenig zu tun hatte. Ich kann dir ungefähr, also vielleicht kann ich mal.
Ja, aber du bist ja da lang gefahren.
Ja, das stimmt. Bloß ich wusste ja nie, also du fährst, also unser Eins fährt ja, wie du ja auch, nee, du ja gar nicht so sehr. Entschuldigung. Ich plane mir die Strecke vorher am Tacho. Ja, und das ist dann die Grundlage für das, was ich fahre. Und da, ich wusste nie so genau, also ob ich jetzt auf einer Nationalstraße oder auf einer Nebenstraße war. Wir haben immer so ein bisschen geguckt, dass wir möglichst auf Nebenstraßen fahren, also jetzt nicht auf den großen Hauptverkehrsstraßen, einfach weil das ja nervt.
Ja, das meinte ich ja, da gibt's ja im Prinzip nur diese Straßen.
Ach nö, da hat man schon kleinere Straßen auch gefunden. Also
tatsächlich, ja.
Wir haben das so, also vielleicht mal um so ein bisschen zu erklären, wie wir das gemacht haben. Wir sind im Prinzip haben wir uns erstmal einen Platz ausgesucht, der von uns aus möglichst nah zu erreichen ist. Haben dann geguckt so, also wir sind vom Ziel ausgehend, sozusagen haben wir uns vorgearbeitet, ne? Wir haben erstmal geguckt, okay, welcher von diesen Cols, also einfach auf der Strecke von Lüttich, Bastogne Lüttich, welcher von diesen Cols ist möglichst gut zu erreichen von uns, ne? Und dann auch so ein bisschen geguckt, okay, sind das Wichtige, sind das Große? Wie weit sind die entfernt? Macht das vielleicht mehr Sinn, dahin zu fahren oder nicht? Und als wir den dann gefunden haben, also als wir sozusagen auserkoren hatten, welcher Call das sein soll, haben wir so ein bisschen rückwärts gearbeitet und haben gedacht, okay, dann gucken wir mal, wie wir da zu diesem Punkt kommen. Und das hat sich dann am Tag selber auch ein bisschen geändert. Also wir hatten noch ein bisschen Zeit und sind dann nochmal nach Spar reingefahren, um dort was zu essen und von da aus wieder zur Strecke zu fahren. Aber ansonsten, ja, also man kann das in meinem Strava-Profil, kann man diese Strecke dann ganz gut sehen. Ja, da gibt es halt so, ich weiß nicht, ob das Nationalstraßen sind, ne, oder so über Landstraßen oder so.
Das meinte ich ja, also das sind ja, wenn ich das bei Google Maps angucke, sind das alles N-Straßen. Mhm. Also was ist das vergleichbar? Ist das eine Landstraße? Ist das eine Bundesstraße?
Also ich würde sagen, die Straßen, auf denen wir uns da bewegt haben, waren dann, also wenn, dann waren das so Landstraßen, also nicht so Bundesstraße. Hatte eher so Landstraßenniveau.
Okay.
Und was wir gemacht haben, also wir haben vorwiegend mit B-Router gearbeitet, ne? Wahrscheinlich die meisten von euch haben das ja schon mal gehört, so ein Navigationsding, wo man dann auch unterschiedliche Profile auswählen kann, ne? Also jetzt so wenig Verkehr haben wir immer ein bisschen nachgeguckt. Und wie gesagt, wir haben das vor Ort dann aufgrund von Zeit auch nochmal geändert und sind dann auch auf die Strecke direkt gekommen und konnten dem Peloton entgegenfahren, was wir natürlich nur mit großer Vorsicht gemacht haben und nur, weil wir wussten, dass es noch ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern wird, bis die kommen, also ne, da muss man auch vorsichtig sein, sind an der Polizei, die Polizei hat uns auch durchgelassen an der Stelle, ne, das muss man dann auch sagen, also die haben jetzt gesagt, naja, okay, ne, von uns habt das nicht, aber fahrt jetzt mal hier lang, auch sehr, sehr freundlich. Ja, und ansonsten ist das echt so Landstraßen eher Charakter gewesen, aber durchaus, also die Belgier fahren alle, als würden sie um ihr Leben fahren, die ganze Zeit und immer. Also das, ich hatte immer gedacht, Deutschland ist so die Fahrrad, ich will nicht sagen unfreundlichste Gegend, vielleicht ist es das immer noch Deutschland, aber also die fahren da schon echt, für eine Radfahrernation war es da schon teilweise schlimm.
Na gut, du bist ja im wallonischen Teil nicht in Flandern gewesen.
Ja, das weißt du besser als ich. Und die Straßen waren auch teilweise in einem nicht ganz so guten Zustand. Ne? Also ich habe mich, und was ich mich gefragt habe, also ich bin mit meinem alten Rennrad unterwegs gewesen, aus komplizierteren Gründen, und da habe ich nur Felgenbremse. Und da hatte ich auch Bremsbeläge, die jetzt durch neue ersetzt werden. Also es waren auch von technischen Bedingungen her nicht das Beste. Aber wie man teilweise dort früher mit Felgenbremse und Carbonreifen, Carbonflanken dann gefahren ist, das ist mir ein absolutes Rätsel. Weil es geht entweder, also wenn es hoch geht, dann ist es teilweise steil und wenn es bergab geht, geht es auch steil. Und da war ich gegenüber den anderen Jungs, die mit einer Scheibenbremse unterwegs waren, schon gefühlt so ein bisschen im, nicht im Nachteil, weil wir sind ja eh alles zusammen gemacht und so weiter und so fort. Aber möchte ich nicht mehr machen. Also weiß ich nicht, wie das früher geklappt hat. Alejandro Valverde hat ja oft genug dieses Rennen, glaube ich, auch gewonnen und das dann zu einer Zeit, wo man auch durchaus noch mit Scheibe und mit Felgenbremse unterwegs war. Puh. Mein lieber Herr Gesangsverein. War kein Spaß. Also kann ich mir vorstellen, dass da ab und zu mal die Pumpe ging, wie er gefahren ist.
Ja, auf der anderen Seite hat dann ja auch, wie soll man sagen, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, einen anderen Effekt, dass jetzt alle mit Scheibenbremsen fahren.
Absolut, ne? Also das, ja, war auch im Nachgang von unserer Fahrt so ein bisschen das Gespräch so nach dem Motto, naja, die kennen gar nichts anderes als die Scheibenbremse, die da jetzt so mitgefahren sind, oder kennen es schon, aber so im Rennrad-Stile und ja, es verleitet schon dazu, ob, selbst in diesem Kontext, ein bisschen gewagter zu fahren, sag ich mal. Ne? Und das kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann diesem Argument sehr gut folgen. Also es war oft so, dass ich bei Abfahrten, die jetzt nicht einfach nur geradeaus und runter gingen, einfach deutlich hinterher nochmal nachtreten musste, um wieder ranzukommen. Einfach, weil ich vorsichtiger gefahren bin.
Hm.
Ja. Noch Fragen? Wo wir gerade dabei sind. Hörerinnen und Hörer können natürlich auch gerne noch Fragen stellen. Ne? Also gerne. Ich bin, hab da immer her damit. Alles wird beantwortet, was reinkommt.
Die Strecke kann man sich bei Strava angucken.
Ja, genau. Ne, da kann man, wenn man auf meinem Strava-Profil, da könnt ihr ja sehen, wie wir gefahren sind, was für Straßen wir genommen haben. Von Köln aus kommend dann und ja, wenn ihr noch genaue Fragen habt, wie wir das geplant haben, also im Sinne von, ne, von wo, wie wir vorgegangen sind, ich habe es versucht, einigermaßen klar zu erklären, aber gerne noch konkrete Fragen, wenn ihr das möchtet. Also und jetzt ist ja auch erstmal Ruhe im Karton, ne, in Belgien. Oder in den, die, ja, die Klassiker sind jetzt erstmal, Ruhe ist da nie in Belgien, aber die Klassiker sind jetzt erstmal vorbei. Ich muss mal gucken, also das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tagesausflug. Losgefahren morgens um halb sieben. Abends um acht wieder da. Also einen Tag muss man schon da planen, wenn man alles mit dem Fahrrad macht. Aber Flech Wallon ist ja eigentlich auch in der Gegend.
Ja, das ist interessant, wenn man mal so guckt. Also im Prinzip Belgien auf der Landkarte ausklappt. Von nördlichsten zum südlichsten Punkt sind es ja, glaube ich, gerade mal 300 Kilometer.
Ja.
Aber innerhalb dieses Radiuses, wie viele Radrennen da sind, ja. Das ist ja eine unfassbare Dichte.
Ja, und ich, also nächstes Jahr überlege ich mal Flech Wallon, das, wie gesagt, ne, das ist ja auch da in der Gegend, also jetzt, ne, so in diesem Dreiländereck, ob ich das dann im nächsten Jahr auch nochmal mache, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, aber ist halt unter der Woche, das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Und ich glaube, Flech Wallon in der Woche mit dem Fahrrad hinfahren und dann Lüttich-Bastogne-Lüttich am Wochenende hinfahren, das da muss ich bis zum nächsten Jahr noch ein bisschen fitter werden. Aber kommen wir doch jetzt einfach mal an der Strecke, an der Stelle zu den Profis, weil die sind auch Rad gefahren und die machen das A, deutlich besser als ich und B, auch, wie soll man sagen, es ist auch deutlich ansehnlicher, was die da machen, als das, was ich mache. Aber mit genauso viel Passion sozusagen, also ne, hier Leidenschaft und alles. Du hast uns das hier zusammengestellt und wir fangen heute an und ich dachte im ersten Moment, Moment mal, habe ich jetzt hier irgendwie komplett die Orientierung verloren, komplettes Déjà-vu, wie? Ich berichte mal, nee, kann ich jetzt nicht mehr, ne? Kann ich nicht mehr darauf zurückgreifen, doch in der letzten Sendung hatten wir die Sendung begonnen mit, ich erinnere es sogar, mit einem komischer Prolog. Nee, Roglic verfährt sich und gewinnt merkwürdiges Zeitfahren. Das war damals bei der Baskenlandrundfahrt. Heute haben wir den Anfang komischer Prolog und Decathlon-Doppelsieg. Also mit Prologs scheint diese Saison irgendwie, scheint entweder ein Fluch drauf zu liegen oder sie haben einen hohen Unterhaltungswert.
Ja, bei der Baskenlandrundfahrt war das ja so auch so ein Auftaktzeitfahren, ja. Und auf mehr so innerstädtig mäßig. Und diesmal sind wir bei der Tour de Romandie zum Auftakt. Also beim Baskenland-Zeitfahren waren es, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Kilometer sogar. Und das jetzt bei der Tour de Romandie waren nur 2,28 Kilometer. Und es ist dann in der Tat ziemlich witzig, wenn man sich das auf der Karte anschaut oder auch wenn man die Fernsehbilder gesehen hat. Die sind, ja, im Prinzip war das kein Zeitfahren, sondern Antreten nach Kurven. Okay. Also gerade in Payern war das, weiß nicht, ob jemand den Ort kennt in der Romandie. Man ist da losgefahren, dann eine 90-Grad-Kurve, dann kam schon die längste Geraden des Rennens, und dann kamen wieder so ein paar Knicks und dann zum Schluss auf den letzten, sage ich mal, letzten Kilometer ging es im Prinzip einmal 360 Grad, hat man sich da gedreht.
Ja, das sieht aus, ein bisschen wie so ein Kreisel.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, was der Hintergrund war, warum man da diesen Prolog so gelegt hat. Es waren auch die unterschiedlichsten Kombinationen unterwegs. Also ich glaube, die Astana-Fahrer waren die einzigen, die mit einem Zeitfahrer tatsächlich auch gefahren sind. Mhm. Alle anderen waren entweder ja halt mit einem normalen Straßenrad unterwegs oder ein Straßenrad mit Scheibenrädern.
Ja, habe ich auch ein paar Bilder von gesehen. Ich gucke mir den Kurs auch an und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ja, für den Städteplaner einfach abzusperren, weil es sieht aus, als würde man möglichst versuchen, möglichst viele Kilometer auf möglichst kleinem Raum unterzubringen. Das schien das Ziel gewesen zu sein, und das haben sie auch sehr gut erfüllt, ne? Also wahrscheinlich Start vom Bürgermeister und Ziel, keine Ahnung, voll auf der Kirche. So
der Kreissparkasse, ja.
Ja, genau, Kreissparkasse. Ja, und dann ist so ein Ergebnis aber ja auch zum Glück nicht jetzt so, dass man sagen muss, die Tour de Romandie wurde an diesem Tag entschieden, bei so einem 2 Kilometer oder 2,5 oder 2,2 Kilometer Zeitfahren. Was ich immer noch überraschend finde oder, dass die, also dann trotz dieses Kurses eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 47 km/h geschafft haben, die Besten.
Ja, schon erstaunlich. Aber klar, das sind Profis. Auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich. Wahrscheinlich sind die auf dieser Geraden über 60 gefahren, die ein bisschen länger ist. Und um die Kurven sind die schon ordentlich rumgebrettert. Was in dem Sinne erfreulich war, dass es da jetzt keine schweren Stürze gab.
Ja, das habe ich auch gerade. Ich habe gerade geguckt, wie langsam der längste war. Und dachte mir dann auch, kein Did Not Finish. Also der langsamste hatte einen Schnitt von 38.
Ja.
Auf 2 Kilometer bei einer abgesperrten Straße.
Aber das hätte natürlich auch bei anderen Witterungsbedingungen, sage ich mal, noch schlechter ausgehen können. War dann so ein bisschen auch Glück vielleicht mit dem Wetter. Ja, und auf der anderen Seite, klar, gut 3 Minuten nur Fahrzeit. Es war eher was für einen, sage ich mal, Sprinter als für einen Zeitfahrer. Dementsprechend dann auch das Ergebnis, Michael Seilert, den Fahrer vom Tudor Pro Cycling Team, also vom Heimteam Schweizer Mannschaft von Fabian Cancellara, gewinnt da diesen Auftakt. Für die natürlich war das wahrscheinlich schon das Highlight der Rundfahrt. Ja. Die haben sich wahrscheinlich irgendwie 50 Mal die Strecke da angeguckt und jede Kurve x-mal durchgespielt, wie fahre ich da rein.
In welchem Gang, wo trete ich an, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Weil für den Fahrer war es der erste Profisieg, 24-jähriger Niederländer. Und ja, ansonsten gab es, wie gesagt, keine großen Abstände da.
Ja, dann zweiter Tag war, glaube ich, dann heute, ne? Also die heutige Etappe.
Am Mittwoch, ja, genau.
Ja, genau, wir haben gar nicht gesagt, wir zeichnen heute Mittwoch auf. Am Freitag wird es veröffentlicht wahrscheinlich. Von Château de Haut-Eu nach Freiburg. Ist das deutsche Freiburg, oder?
Nein.
Nein?
Fribourg.
Fribourg, ach, guck mal an. Ich dachte, und ich habe noch mit die Karte auch groß gemacht, ich Idiot, und denke, macht es ja noch unangenehmer. Aber da steht, ich habe extra geguckt und auf der Karte stand daneben direkt Freiburg. Ist das denn einfach nur auf der anderen Seite von irgendwas oder was?
Nein, das ist schon in der Romandie.
Ja, Tour de Romandie. Aber komisch, ja, egal. Ich habe nie behauptet, ein guter Choreograf zu sein. Das sieht aber dann eher schon aus wie ein Tour de Romandie Profil. Ist das Wort, was mir nicht eingefallen, das so schnell. Und ja, ein paar Dreieranstiege, dann mal ein Zwei am Anfang. Also hoch und runter, wie man es von der Tour de Romandie kennt. Und ich habe diese, passend zu dem Ergebnis der Etappe, habe ich diese Woche auch irgendwo die Meldung gelesen, dass alle Van Riesel Decathlon-Räder ausverkauft sind. Sind das so
gute? Ja, nicht ohne Grund, oder?
Ja, es scheint irgendwas da. Also zumindest glaube ich langsam, dass sich das für Decathlon durchaus ja rentiert, irgendwie, was die da machen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Nicht nur in dem Verkaufen, sondern auch in den Ergebnissen, die sie einfahren.
Ja, man muss ja auch sagen, fairerweise, da sind jetzt nicht die Top-Sprinter am Start bei der Rundfahrt. Mhm. Wenn man sich da die Top 10 durchguckt, da ist jetzt keiner, der einen Massensprint irgendwie beim Giro d'Italia oder bei der Tour de France unter den Top 5 sein würde. Andererseits natürlich für die Mannschaft läuft das ja jetzt ausgezeichnet. Die haben jetzt, glaube ich, auch schon 10 oder mehr Siege schon auf dem Konto.
Ja, die tauchen auch immer wieder vorne auf, ne? Also man sieht die Räder vorne, das ist ja auch immer wichtig für den Sponsor.
Ja, 11 sind es jetzt sogar schon. Also es war jetzt der 11. Sieg, den sie eingefahren haben und ja, weiß ich nicht, ob das nur an den neuen Fahrrädern liegt oder ob sich da sonst noch irgendwie was grundlegend bei dem Team geändert hat. Also klar, da gab es jetzt einige Neuzugänge, aber das wird jetzt nicht fundamental für die Leistung verantwortlich sein. Auch dieser Sprint ja, auf der Etappe war ja ziemlich komisch, sage ich mal so, weil im Fernsehen wurde das ja erstmal nur aus der Helikopterperspektive gezeigt. Mhm. Und man hatte so keine Ahnung, wann kommt da jetzt die Ziellinie. Und dann war im Prinzip der Anfahrer, also Gaudron war der nominelle Anfahrer für Vendramme, vorne und plötzlich war die Ziellinie da. Und alle, als Fernsehzuschauer hat man sich gefragt, okay, das war's jetzt schon. Also es kann ja nicht sein, dass da jetzt schon das Ziel ist. Und alle
anderen noch eine Runde? Im Prinzip,
und alle anderen im Prinzip so, ja, kampflos aufgeben. Also nicht kampflos aufgeben, also die hatten da schon Mordstempo drauf, aber war verwunderlich, dass da irgendwie keiner mehr vorbeigefahren ist.
Mhm. Ja, aber also war denn Andrea, wie spricht man aus? Italiener?
Vendramme.
Vendram?
Vendramme.
Ja. War der denn jetzt irgendwie sauer oder?
Nee, der hat sich gefreut für seinen Teamkollegen. Also der hätte ja wahrscheinlich auch selbst gewinnen können, aber der hat ja bewusst seinen Teamkollegen da weiter vorne gelassen.
Ah, ja, dann ist doch gut. Dann ist doch alles, alle froh. Und alle froh und verwundert. Das ist ja mal was. Ja, was denkst du denn, also wie ist denn jetzt, aber Kasper Asgreen ist ja jetzt auch kein Kanonenfutter, ne? Also den kann man ja durchaus mal.
Ja, ist aber auch kein Sprinter. Ja. Eher hätte ich noch gedacht, dass Gianni Vermeersch, also der kann auch schon schnell sprinten.
Das ist der Gravel-König. Hat er nicht
die Gravel-König? Ja, kann aber auch gut sprinten. Ja, ja, vor zwei Jahren.
Zwei Jahre, ne?
Beziehungsweise 22 war es, meine ich.
Ja, ja.
Müsste hinkommen.
Habe ich auch eine Anekdote dazu, die ich dir mal privat erzählen muss. Naja. ja, aber wer wird am Ende diese, also wer ist bei der Rundfahrt der zu den Favoriten zu zählen? Also
im Prinzip wieder das Team UAE.
Ja. Wo die starten, sind die auch irgendwie mittlerweile immer.
Mit Ayuso und Adam Yates. Mhm. Und dann, ja, gibt es dahinter ein breites Feld. Unter anderem mit Egan Bernal, mit einem Simon Yates auch. Dem auch, zum Beispiel, ja, gehört auch dazu. Es gibt noch ein zweites Zeitfahren, das kommt auch noch dazu. Gut, das erste war ein Prolog, kein Zeitfahren, also viel, viel kürzer. Das zweite ist auch nur 16 Kilometer lang. Und dann geht's gegen Ende der Rundfahrt, beziehungsweise auf Etappe Nummer 4 ist das. Das ist im Prinzip die entscheidende Etappe. Die ist dann, lass mich schnell überlegen, welcher Wochentag ist das dann? Freitag, genau. Die geht nach Leisin. Das ist eine schwere Bergankunft, also ein Berg am Ende mit 14 Kilometern und 6%. Vorher auch schon richtig schwer. Die sollte über den Sieg der Rundfahrt entscheiden.
Samstag, ich muss mich korrigieren, Entschuldigung, mein Fehler. Der ist 27. Aber sind ein paar gute Namen. Und auch viele Fahrer, die bei Lüttich-Bastogne mit dabei waren. Ne? Also kurz, Entschuldigung, muss ich aber nochmal zurückgehen. Was ich ja überhaupt nicht kann oder jetzt gemerkt habe, also weißt du, die fahren ja relativ zügig an einem vorbei. Es gibt einen Fahrer, den ich erkannt habe. Einen. Sonst keinen. Und das war auch nur, weil Mathieu van der Poel im Weltmeistertrikot war. Sonst habe ich, glaube ich, keinen Fahrer erkannt.
Also, ich dachte vielleicht Christian Knees im Ineos-Begleitwagen.
Ach so. Ja. Das wäre auch noch möglich gewesen. Das wäre sogar wahrscheinlicher gewesen. Und sonst habe ich wirklich, also ich bin da so schlecht, ich habe sogar gesagt, da guck mal, da hinten ist er, das war so eine Gruppe, die hinten noch fuhr, könnte ich eigentlich mal gucken, wer das war. Weil, ne, das wird dann wohl einer der letzten, der angekommen ist. Da dachte ich, ich glaube, das war Steinhauser. War natürlich überhaupt nicht mit im Rennen dabei. Also da lag ich schon mal falsch. Und ich müsste doch jetzt eigentlich einfach nur gucken, wer relativ weit hinten von Education First war, um zu gucken. Es könnte Rigoberto Urán sein oder James Shaw. Nee, Rigoberto Urán ist ausgestiegen. Es wird dann wahrscheinlich James Shaw gewesen sein, den ich für Steinhauser gehalten habe. Boah, 1,79, 63 Kilo. Nottingham Forest hat einen Bart, also es war 27. Ich bin so schlecht in sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, Entschuldigung.
Ja, aber was ja interessant ist bei der Tour de Romandie, früher hat man immer noch gesagt, das ist dann jetzt das letzte Vorbereitungsrennen für den Giro d'Italia. Ja. Was jetzt so in dem Sinne bei den wenigsten Fahrern nur noch der Fall ist. Also es hat sich extrem gewandelt. Also wenige Fahrer, die jetzt hier bei der Romandie, sag ich mal, auf gutes Ergebnis fahren, die werden auch beim Giro am Start stehen. Einziger, der mir jetzt aus der Startliste auf Anhieb auffällt, der auch den Giro fährt, ist Caruso von Bahrain. Ansonsten sind da jetzt keine Top-Kandidaten fürs Klassement.
Moment. Ah, nee. Ich hatte gedacht, Simon Yates fährt vielleicht, was, oder Adam Yates? Nee, fahren beide, nee, nicht, keiner, beide nicht den Giro. Okay.
Die, keiner ich, von beiden.
Hatte ich irgendwie im Hinterkopf. Ich weiß nicht, warum und wieso, und die kam, also die würde ich jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nicht zum allerengsten Favoritenkreis mehr zählen, aber zumindest zum erweiterten Favoritenkreis.
Also es gibt mit Sicherheit ein, zwei Fahrer oder ja, die für den Giro, für die Top 10 in Frage kommen, aber doch die meisten, die dann beim Giro ernsthafte Klassement-Ambitionen haben, die tun sich dann so eine richtig heftige Rundfahrt, muss man ja auch sagen, so anderthalb Wochen vor Giro-Start dann nicht mehr an.
Ja. Stimmt, anderthalb Wochen, wir müssen eigentlich nächste Woche die Giro vor Dingsbums aufnehmen, ne?
So schaut aus.
Ja, habe ich jetzt so. Ich dachte, es wäre mindestens noch eine Woche danach. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hier sind wir. Also, wer hattest du jetzt gesagt? Das habe ich komplett aus dem Gedächtnis wieder gestrichen. Der gewinnen wird Ayuso. Genau, das war's.
Ayuso, Yates oder Bernal?
Bernal? War auch in Lüttich. Habe ich leider auch nicht gesehen.
Hat da mich kommen wir gleich noch dazu. Ja, ja, der war okay. Mega stark.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, was ich gelesen habe und was ich mitbekommen habe, sehr gut. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Aber fliegen wir einfach mal kurz von der Romandie in in den östlichen Teil Europas, in die Türkei. Und dort gab es die Türkei-Rundfahrt. Und dort hast du schon dein persönliches Highlight ausgemacht. Und zwar war das nicht die Etappe von Antalya nach Antalya, die 134 Kilometer, die meiner Meinung nach mit Sicherheit im Sprint entschieden wurden, von Fabio Jakobsen. Wahrscheinlich nichts Besonderes zu sagen über diese Ankunft, sondern die Ankunft der Etappe Nummer 2, die ja viel wichtiger ist.
Ja, Türkei-Rundfahrt gehörte, meine ich, auch mal zur World Tour sogar, hat aber den Status jetzt seit 2-3 Jahren, also seit Corona-Pandemie glaube ich nicht mehr, auch teilweise mit Gründen, wie man auch dieses Jahr wieder sieht, finde ich. Und außer Korn, ja, war gestern am Dienstag oder war es am Montag schon?
Was meinst du denn genau, der Start oder die Etappe?
Die Etappe Nummer 2.
Die war gestern. Dann, vorgestern. Heute ist Montag.
War die. Genau. War auch eine Sprint-Etappe, aber aus einem, ja, sag ich mal, ein bisschen ausgedünnteren Peloton schon, also 80 Fahrer. Und kommen gemeinsam auf die Zielgeraden. So Fahrer, also viele Sprinter wie Jakobsen oder Mark Cavendish, die waren da schon lange abgehängt an diesem recht ja, unrhythmischen Berg, den man da auch im Streckenprofil mitten auf der Etappe sieht. Und dann erster Profisieg für Max Kanter vom Team Astana, der jetzt ja auch in diesem Jahr neu zum Team gestoßen ist von Movistar, gefühlt auch schon lange jetzt Profi ist, dabei ist, aber hat auch schon etliche zweite und dritte Plätze gesammelt. Ich meine, er ist einer der Fahrer vorher gewesen, wenn man so die Statistik durchwälzt, im Profi-Peloton, der die meisten Top-10-Platzierungen hat, aber nie einen Sieg eingefahren hat.
Ja, ja. Und jetzt so gerne auf dem Podium, aber gerne nicht oben.
Ja, und jetzt hat es dann endlich mal geklappt. Sehr verdient, muss man sagen, war an dem Tag auch im Sprint klar der stärkste Fahrer. Normalerweise hätte man gesagt, bei der Rundfahrt, gut, die fahren für Cavendish. Aber zum einen war der im Vorfeld noch so ein bisschen angeschlagen und zum anderen, wie gesagt, schon auf der Etappe abgehängt. Und dann aus einem ja ausgedünnten Feld hat er dann gewonnen. Zweiter Platz geht sogar noch an Henry Ulich, auch ein junger deutscher Fahrer vom Team Alpecin, der jetzt dann ja auch so langsam den Anschluss in die absolute Spitze des Pelotons schafft.
Kannte auch ein Fahrer, der bei vielen, was heißt vielen, aber für 26, ne? Also lange bei Sunweb, DSM, dann bei Movistar 2 Jahre und jetzt das erste Jahr bei Astana. Auch irgendwie so, also es gibt, glaube ich, nicht viele deutsche Fahrer, die mit 26 schon in 3 Teams waren und davon 2 internationale.
Nee, wobei das Team Sunweb war ja zu dem Zeitpunkt, meine ich, als er da angefangen hat, noch mit deutscher Lizenz unterwegs.
Ja, ja, meine ich ja, ne? Also ein deutsches Team und dann Movistar Astana 2 aus.
Ach so, ja, also, gut.
Ne? Also das, sowas finde ich auch immer erfreulich, wenn man sich aus dem Gewohnten oder aus dem vielleicht ja, komfortableren raustraut.
Leider ist es ja so, dass es da auf deutscher Ebene nicht so viele Alternativen gibt, wo er dann fahren kann. Sonst gibt es ja nur ein Team in der World Besonders.
Ja, ja, absolut. Aber ne, man könnte dann ja auch vielleicht einen Schritt zurück machen, bevor man den Schritt geht, jetzt zu Astana zu gehen. Und zum, klar, wenn Astana oder Movies anklopft, jeder Fahrer wird so hochfahren Möllen wie möglich. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, er ist mit im Jahr 22, also vor 4 Jahren, mit 22 dann nachher zum Team Movistar gegangen. Boah, also finde ich einen schönen Schritt, dass man den da macht. Ja, insofern den beiden, ja, Gratulation. Was denkst du, wenn du dir jetzt so die ganze Rundfahrt anguckst, wie wird das, worauf läuft es da hinaus?
Ja, da gibt es.
Das ist immer so ein bisschen diffus, ne?
Eine schwere Bergetappe, das ist die Nummer 6. Die ist dann am 26., also am Freitag. Das ist eine relativ schwere Bergankunft. Da wird sich das entscheiden über den Rundfahrtsieg. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt nur das Sprinterfeld angeguckt, weil es halt Sprintetappen sind. Und gestern muss man auch noch dazu sagen, zu dieser Etappe, da komme ich darauf zurück, warum ich gesagt habe, warum die Türkei-Rundfahrt kein World-Tour-Rennen mehr ist. Diese Zielankunft war wild. Also die hatten also Zielgeraden kann man es nicht nennen, sondern es war eine Zielkurve und die war auch noch auf Kopfsteinpflaster. Mhm. Und dann kam ein großes Feld auch an und dann war eine Dani van Poppel von Bora Hansgrohe vorne und der wird dann natürlich aus dieser Kurve wird dann nach rechts rausgetragen, macht dann aber unglücklicherweise dem Giovanni Lonardi, der auf Platz 2 gefahren ist, dadurch natürlich den Weg an der Bande zu, weil wo soll er auch anders hin? Aber der wurde dann letzten Endes, van Poppel wurde dann zurückgesetzt von Platz 1 auf 81 und Lonardi hat die Etappe gewonnen, wo ich gar nicht mal Dani van Poppel so viel Schuld geben würde, sondern eher dieser Zielanlage.
Ist aber auch so in meiner Erinnerung nicht das erste Mal, dass es da Probleme gab, ne?
Ja.
Bei der Türkei-Rundfahrt. Also ja, mit so mit komischen Zielankünften, sagen wir. War da nicht auch mal eine Geschichte so sehr, sehr heiß im Sinne von, ne, sehr schnell bergab und dann auf einmal war das Ziel da und so. Also wenn es bei mir in meinem Hinterköpfchen noch drin sitzt, dass es bei der Türkei-Rundfahrt öfter mal Probleme mit Ankünften gab, dann.
Ich meine, im letzten Jahr, war es im letzten oder im vorletzten Jahr, war glaube ich auch bei der Türkei-Rundfahrt, wo ein Zuschauer einfach auf der Strecke rumgelaufen ist und Nasser Buani einen schweren Sturz hatte. Ja. Das war natürlich ein unglücklicher Umstand, kann auch bei anderen Rennen passieren. Aber von daher, ja, hast du schon recht, ist die Türkei-Rundfahrt da in der Vergangenheit öfter mal aufgefallen.
Ja, aber nichtsdestotrotz eine Rundfahrt, wo Mark Cavendish zum Beispiel schon 11 Etappen gewonnen hat. Das muss man auch mal einfach so sagen. Vielleicht ist das auch so, weiß nicht warum, aber für ihn so ein gutes Pflaster und dass er jetzt auch vielleicht im Sinne der Vorbereitung zur Tour de France ein bisschen gutes Gefühl sich holen, ne? Jetzt da vielleicht mal ein, zwei Siege, das ist ja für Selbstvertrauen nicht das Schlechteste. Vielleicht geht das, ist das auch einer der Beweggründe, warum man da startet.
Durchaus.
Also viele, mit vielen Siegen in die Tour gehen kann nicht falsch sein für ihn. Lüttich, Bastogne, Lüttich. Du hast reingeschrieben, Christian hat Infos aus erster Hand. Genau, aus meiner linken Hand gelesen. Zumindest wie das Wetter war, das kann ich einigermaßen sagen. Wechselhaft, wechselhaft.
Nee, eben aus den Gründen, die wir schon besprochen haben, genau. Weil du halt selbst vor Ort warst.
Ja, ja, klar.
Das ist mal so vermerkt.
Nee, völlig richtig. Wenn wir in 10 Jahren nochmal sagen, wie war Lüttich-Bastogne Lüttich vor 10 Jahren, dann gucken wir da rein und dann wissen wir sofort, ah, da war der Hof da. Wechselhaftes Wetter, habe ich schon gesagt. Wir hatten einen Arbeitskollegen auch, der nicht mitgefahren ist, der uns von zu Hause immer so ein bisschen getickert hat. Der hat uns immer so, Entschuldigung, so Meldungen quasi von der Strecke gegeben und da hat er uns auch mal so Bilder geschickt. Da sagte ich mir so, boah, hoffentlich. Naja, also, ne, das ist auf einem Bild, da war wirklich wie soll man sagen, also war eine Kamera, die du so irgendwie im Unterholz, würde man glaube ich sagen. Du kennst dich mit Bäumen ein bisschen besser aus als ich. durchs Unterholz auf die Straße filmte und in diesem Unterholz war alles voller Schnee. Und da dachte ich schon, ach du Scheiße. Und wir sind zwischendurch auch in Hageln und Regen gekommen. Hatte schon die Befürchtung, dass wir da oben stehen und dann erfahren wir irgendwie, ja, das Rennen ist übrigens vor 20 Minuten abgebrochen worden. Dann hätte ich wahrscheinlich einfach mal kurz irgendeinem Belgier irgendwas abgenommen, um es kaputt zu machen. War zum Glück nicht nötig. Aber ich sag mal so, also so ein Rennen vor Ort gucken, ne, ist alles relativ schnell vorbei. Aber du vom Fernseher, das Rennen war ja auch für dich schnell vorbei, wenn du es komplett so gesehen hättest, weil richtig viel ist nicht passiert. Dann hat man mal die entscheidenden 5 Minuten und dann war es vorbei.
Ja, doch, sage mal jetzt vom Rennverlauf her hat es doch einiges hergegeben, auch wenn man es hätte schon vorher prognostizieren können, wie es ausgeht und wo es sich entscheidet. Ist nämlich auch genauso gekommen, dass.
Und er hat es ja auch gesagt, glaube ich, ne? Mal wieder.
Ja. Ja, gut, was willst du dann machen, wenn da einfach der stärkste Fahrer ist, dann.
Ja, natürlich. Aber ich bin da immer noch so hin und her gerissen nach dem Motto, wenn doch jemand weiß und sagt, wo er attackiert, warum nicht dann einfach versuchen, das Ganze schon am Col de Désigner vorher, also einen vorher zu entscheiden? Warum nicht irgendwas machen, dass man versucht, diese Situation zu irgendwie zu vermeiden, ne? Also, oder jetzt der Col du Rosier, wo wir waren, ja? 4,5 Kilometer mit 5,7%. Das ist der vorletzte, vor der Col de la Redoute. So. Ist nicht schwer genug vielleicht, okay, aber der Col de Désigné ist vielleicht auch zu kurz und nicht schwer genug. Aber sich so in sein Schicksal zu ergeben, das kann ja auch nicht die Lösung sein, finde ich immer.
Wäre vielleicht auch anders gekommen, wäre der Rennverlauf nicht so gewesen.
Okay, wie dann bin ich jetzt erstmal still und höre dir zu.
Der hat das schon im Prinzip so eine Aktion etwas torpediert, weil es gab einen Sturz, ja sozusagen kurz nachdem sich die Fahrer auf den Rückweg von Bastogne in Richtung Lüttich gemacht haben, wo ziemlich viele Fahrer aufgehalten wurden, viele Favoriten auch, Pidcock, Van der Poel, die waren dann zeitweise schon 1,5 Minuten hinter dem Peloton.
Das war aber so eine dumme Geschichte, ne? Das war jetzt nichts irgendwie, da ist nichts Schlimmes passiert, aber die sind halt alle aufgehalten worden und hingen da zusammen wie so ein
Haufen Radfahrer, ne? Es war ein Massensturz und auf einer schmalen Straße, muss man sagen. Und dadurch wurden die halt lange blockiert und waren dann sozusagen, ja, mussten halt diesen Rückstand erstmal aufholen auf das Peloton, wo dann auch, gut, taktisch muss man das dann nicht unbedingt verstehen, Israel Tempo gemacht hat und im Prinzip die Arbeit für UAE gemacht hat, die in dem Moment aber vorne waren mit Pogacar im ersten Feld und dahinter dann ja die Pidcock, Van der Poel lange gebraucht haben, um wieder zurückzukommen und auch viele Kräfte da investieren mussten. Okay. Wobei man sagen muss, das war dann ja schon fast eine Frechheit, sagen wir mal so. Die hätten im Prinzip auch auf dem Rücksitz von diesem Bahrain-Fahrzeug mitfahren können gleich, weil der hat die halt, ja, sage ich mal, Motorpacing-mäßig dann das letzte Stück ins Peloton zurück eskortiert.
Das haben wir übrigens auch ein, zwei Fälle, da wo wir standen, gesehen, wo wirklich Fahrer, da dachte ich mir auch noch, das ist doch auch lebensgefährlich. Also der Abstand, also insbesondere ein Fahrer, hat hinter einem Auto geklebt, das sieht man ja im Fernsehen dann auch. Ne? Also da sieht man ja, okay. Da hätte ich sowohl anstelle des Fahrers als auch anstelle des Autofahrers wirklich die ganze Zeit, oh Gott, 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 hoffentlich geht das gut. Weil der Abstand war wirklich, also ich dachte, der möchte noch versuchen, mit seinem Arm ausgestreckt den Scheibenwischer zu bedienen. So nah hing er daran.
Ja, so ähnlich war es da auch. Na gut, das war dann, vielleicht haben da die Kommissäre so drei Augen zugedrückt, aber ich hätte mir nicht ausmalen wollen, was passiert wäre oder welche Diskussionen losgetreten worden wären, hätte jetzt beispielsweise Pidcock noch das Rennen gewonnen. Mhm. Hätte es gehießen, ja, hätte man die vielleicht disqualifizieren müssen oder sonst irgendwie was. Aber dadurch bedingt halt, dass die lange um den Anschluss wieder kämpfen mussten, mussten die da schon viel Körner lassen. Und da hatte schlicht und einfach, war mein Eindruck, da jetzt keiner so richtig die Kraft, vorher schon was zu unternehmen, zumal UAE auch unheimlich stark war. Also ein Rennen wie Lüttich-Bastogne-Lüttich über 250 Kilometer so zu kontrollieren, das in der Form zu machen, wie sie es gemacht haben, war schon beeindruckend, muss man sagen. Ich glaube, da hätte jetzt auch keiner großartig drüber fahren können. Und von daher, ja, waren alle so ein bisschen wie das Kaninchen halt vor der Schlange da an der Redoute. Normalerweise, Evenepoel hat es, glaube ich, bei seinen zwei siegreichen Attacken auch so gemacht, dass man erst kurz vor der Kuppe losfährt, aber ja, Pogacar ist da schon ziemlich weit unten in der Redoute losgefahren.
Ja, und hat das dann nach oben hin durchgezogen. Ich glaube, Carapaz ist noch hinterher gesprungen.
Der war noch recht lange dran, tatsächlich, ja, aber vielleicht so 300, 400 Meter vor der Kuppe hat er dann auch gemerkt, dass der sich übernommen hat und musste dann abreißen lassen. Ja.
Aber immerhin, er aller Ehren wert, er hat es versucht und ist dann aber auch von der Gruppe geschluckt worden. Und dann war es vorbei. Also dann war das Rennen eigentlich gelaufen.
Ja, und dann muss man ja auch sagen, sein Hauptvorsprung, also den größten Teil seines Vorsprungs, hat dann natürlich ein Tadej Pogacar nach der Redoute in dieser Phase rausgefahren, die dann immer passiert. Also dahinter, wenn sich ein Fahrer vorne absetzt und dahinter mehrere auf einem Niveau sind, dann sammelt sich natürlich erstmal die Gruppe. Und jeder schaut erstmal, wer ist dabei, wie viele Teamkollegen haben die noch, fahren die jetzt und schiebt den anderen die Verantwortung zu. Und als einzelner Fahrer hast du dann natürlich vorne die Möglichkeit, deinen Vorsprung auszubauen. Nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, dass Pogacar die nächsten Steigungen auch noch viel schneller hochgefahren ist als die hinten.
Ja, aber er konnte es. Also er hatte einfach die Fähigkeiten dazu. Und hinten hat man, wie du schon sagst, ne, wenn man sich anguckt und sich entscheiden kann, wer fahr du, ich fahr nicht, dann geht's halt so aus, ne? Was will man machen? Bardet, erfreulicherweise der Fahrer von Team DSM. Wie ist das? Wie gesagt, ich konnte leider gar keine Bilder sehen, weil ich war unterwegs und hab's auch im Nachgang noch nicht sehen können. Der ist dann wahrscheinlich irgendwann nochmal nachgestiefelt und hat's nochmal versucht bei irgendeinem Call. Ist nicht mehr rangekommen und ist aber so mit, zumindest hat er sich seinen zweiten Platz sichern können.
Na, dahinter hatte sich dann aus dieser zweiten Gruppe nochmal eine kleine Verfolgergruppe abgesetzt, aus der heraus sich dann, also da war unter anderem Ben Healy auch dabei, da war dann auch Bardet dabei, aus der heraus er sich dann, ich meine, es war dann an der, nicht, an der Côte d'Ivoire war, das meine ich, also dem Anstieg im Prinzip danach, den nächsten kategorisierten, wo er dann rausgefahren ist nochmal und dann am Falkenfelsen an der Côte Roche-en-Foncours, also diesem letzten schweren Anstieg, einen kleinen Vorsprung noch drüber retten konnte. Und dann, ja, dahinter hat man sich angeguckt wieder und der Vorsprung von ihm ist wieder ein bisschen größer geworden und da hat es dann ins Ziel gebracht.
Ja, Also es, im Prinzip, wenn man sagt, das Gleiche in Grün, ist es nicht ganz falsch. Du hattest eben, ja, dann Zielsprint und hat sich Mathieu van der Poel den dritten Platz gesichert. Das sei ihm gegönnt, aber so richtig, also war er so richtig ja, glücklich. Ja,
wobei man sagen muss, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber der dritte Platz ist schon fast eine Frechheit von van der Poel, weil der war in dem ganzen Rennen im Prinzip chancenlos. Man hat deutlich gesehen, dass ein Fahrer mit, was hat er, 74 Kilogramm auf einem Parkour mit was weiß ich wie viel Höhenmetern
4,5 oder 4,2, ja.
Ja, an seine Grenzen stößt, sage ich mal, und er da auch in dem Moment an der Redoute, als Pogacar angetreten ist, überhaupt gar keine Chance hatte, irgendwie mitzugehen. Und er ja danach die ganze Zeit irgendwie in der hinteren Gruppe irgendwo rumfuhr und dann auch, glaube ich, wirklich erst auf den letzten 2-3 Kilometern zurückkam zu dieser Gruppe und dann noch im Sprint dann den dritten, also es war dann wirklich ein Massensprint im Prinzip um den dritten Platz, auch erstaunlich bei Lüttich, Bastoni und Lüttich, er da noch den dritten Platz geholt hat. Aller Ehren wert natürlich, dass er da den Sprint gewinnt, aber die anderen werden die vorne konsequent weitergefahren, dann wäre der auf Platz 20 irgendwo reingekommen.
Okay. Ja, ich glaube, bei ihm ist auch einfach die Luft jetzt raus, ne? Also so sehr ich ihm das irgendwie gegönnt hätte, dieses Triple,
wenn ich jetzt vorgreife, aber auch wenn er sich perfekt darauf vorbereitet auf das Rennen, meine These, auf Lüttich, Bastogne, Lüttich, und er sich das als Ziel setzt, gut, ich will jetzt alle Monumente gewinnen, Lüttich, Bastogne, Lüttich nehme ich jetzt als das vierte Monument in Angriff und richte meine ganze Frühjahrskampagne darauf aus, dann hat er nur eine Chance, das zu gewinnen, wenn weder Tadej Pogacar noch Remco Evenepoel am Start stehen. Sobald einer von den beiden dabei ist, wird Van der Poel immer an der Redoute abgehängt von denen.
Das, ich mag es ja gerne, wie das so, wie deine, ich weiß nicht, du bist der Schreiberling von uns, ne? Wie deine, so dass dieses Unzweifelhafte, dass diese Aussage richtig ist, da so mitschwingt.
Ne, es ist einfach.
Ich weiß es ja, das ist einfach Fakt. Aber wie klar und deutlich du das an der Stelle sagst, das finde ich halt sehr schön. Bei allen sportlichen Dingen gibt es ja immer noch eine Unwegsamkeit, ne? Also.
Natürlich, ja. Ich betrachte rein die physischen Parameter oder die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und.
Aber stell dir mal vor, alles jetzt hier rein hypothetisch. Er hat Milan Sanremo, Paris-Roubaix 23 gewonnen. Milan Sanremo, Amstel Gold. Er sagt sich wirklich, okay, das brauche ich jetzt irgendwie. Also für ihn persönlich, warum auch immer, wird das wichtig. Er lässt mal eine Cross-Saison aus. Das hat er ja eh schon gesagt, dass er das in Zukunft irgendwann machen wird. Und sagt dann, alles klar, Paris-Roubaix, ja, habe ich zweimal, wäre ein schön drittes Mal, aber mache ich nicht. Ich hol mir so ein langes Ding, ich fahre jetzt Mailand-Sanremo zum Beispiel, das gewinne ich vielleicht nochmal mit oder sorge dafür, dass ein Mannschaftskollege gewinnt und. Ich richte wirklich nur noch alles auf den Tag aus, Lüttich-Bastogne-Lüttich. So, wie gut das funktioniert, haben wir bei einem Wout van Aert dieses Jahr gesehen, alles nur auf ein Rennen ausrichten. Spoiler, nicht gut. Aber siehst du da nicht, also ich was, glaube ich, für ihn spricht, ist, finde ich, immer noch dieser unbedingte Wille oder diese Hingabe, dann sowas schaffen zu wollen und dann zu schaffen. Irgendwie zumindest im Eindruck
nach. Ja, aber dann müsste er ja seine ganze Statur etwas anpassen, sage ich mal, und nochmal 4 Kilo abkochen, sage ich mal. Und ob er dann noch in der Lage ist, solche explosiven Antritte zu produzieren, ja, ist die Frage, ob da nicht zu viel verloren geht. Also gibt es Beispiel bei den Grand Touren, wo es ja auch viele Fahrer versucht haben, ähnlich wie Bradley Wiggins, aber das Phänomen bei Wiggins war halt, dass er der Einzige war, der dieses Verhältnis Watt pro Kilogramm, worauf es da letzten Endes ankommt, so beizubehalten.
Ja, sogar zum Positiven zu verschieben fast ein bisschen, ne?
Ja, also, genau. Ja. Und ja, auch die Lombardei-Rundfahrt ist ja nochmal einen Tacken schwerer, also ja, hatte noch mehr Höhenmeter. Das ist, glaube ich, nicht realistisch, dass Van der Poel, wenn er nicht wie wir gesagt haben, sag ich jetzt mal, sich irgendwie zum Bergfahrer wandelt oder noch ein paar Kilo abnimmt, alle 5 Monumente gewinnt, dann ist es eher Pogacar derjenige, der das schaffen könnte.
Ja, dass Pogacar ein guter Kandidat dafür ist auch, aber ich würde es mich einfach, also ich glaube, dass es für ihn etwas wäre, so ein Ziel sein könnte. Und dann würde ich sagen, wenn sich an Mathieu van der Poel irgendetwas richtig mit als klares Ziel definiert vornimmt, dann wird es schwer, ihn daran zu hindern. Und dann kann auch ein Pogacar in Gefahr kommen. Und das wäre nur schön, das ist ja, was wir nur wollen. Weil wir können jetzt auch nicht wollen, dass die nächsten 5 Jahre ein Pogacar der wievielte Renntag war das jetzt?
Sein 12., glaube ich.
Ja, also ne, noch nicht so viel.
Wäre natürlich was anderes gewesen, wäre jetzt Evenepoel am Start gewesen. Also letztes Jahr hat man auch schon dieses Duell erwartet zwischen den beiden. Da ist dann tragischerweise Pogacar in der Anfangsphase gestürzt, hat sich die Hand gebrochen. In diesem Jahr ist Evenepoel durch einen Sturz nicht dabei gewesen, worauf wir später noch kommen. Es wäre interessant gewesen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden das vorne in einem Sprint ausgemacht hätten.
Aber sollte es mal ein Jahr geben, wo Pogacar nicht mit 10 Renntagen, wovon er 6-mal als erster die Linie überquert hat, muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und warte mal, er hat von 10 Renntagen hat er 2-mal nicht auf dem Podium gestanden. Statistiken aus einer anderen Welt. Ja, also das Duell, ein Mathieu van der Poel, der sich mit 100%iger Hingabe Lüttich Bastogne Lüttich widmet und Evenepoel und Pogacar, das wäre etwas, was mich sehr erfreuen würde. Dann würde ich auch an dem Tag mit dem Fahrrad nach Hause fahren, egal wer von den dreien gewonnen hat, wenn ich da an der Redoute gestanden habe. Aber ja, ich bin bei dir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein 66 Kilo Pogacar da einfacher hochkommt als ein, was war das, 84 Kilo
Mathieu van der Poel.
74, ja. Ne?
84 wäre schon krass.
Ja. Das wäre ich dann. das ist klar der Unterschied. Machen Sie es vor. Ja, aber muss man auch mal sagen, Glückwunsch an Pogacar. Gewonnen, damit wie gesagt von 10 Renntagen seinen 6. Sieg eingefahren. Und ja, das erscheint auf einem guten Weg Richtung Giro d'Italia zu sein. Bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Was uns da erwartet. Du sagst noch etwas zum Frauenrennen, was ich nicht sehen konnte, weil da saß ich irgendwo unterwegs. Ich habe von dir Andeutungen bekommen, aber vielleicht mal in Kürze. FDJ Suez war mir als Name auch noch nicht bekannt, aber FDJ hat da, glaube ich, auch was in die Hand genommen. An Geld,
ja, um dieses Team aufzubauen. Das Team gibt es ja schon länger, apropos Geld. Wird ja auch gemunkelt, dass Demi Wollering zu dem Team wechselt.
Ja.
Ein recht lukratives Angebot von UAE dafür ausgeschlagen hat. Interessant, dass die noch auf Lapierre-Fahrrädern weiterfahren, also die Frauen und die Männer aber auf die Villiers-Räder gewechselt sind. Wobei, ich meine, die beiden Betreibergesellschaften sind da gar nicht so miteinander verwoben. Von daher hat das schon alles Hand und Fuß, aber das Frauenrennen, ja, muss man sagen, war mal wieder spannender als das Männerrennen bei Lüttich, Bastogne, Lüttich.
Zum dritten Mal jetzt.
Die Frauen fahren 153 Kilometer, also knapp 100 weniger als die Männer und starten dann erst in Bastogne, aber so das Finale ist im Prinzip mit den ganzen Codes und auch dem Col du Rosier, den sind die auch gefahren, wo du warst. Mhm. Im Prinzip identisch mit denen der Männer.
Eine kurze Frage nur. Weißt du, ob die, weil das haben wir uns zwischendurch gefragt, weil wir haben auch von den Frauen Fahrzeuge gesehen. Sind die nach den Männern darüber gefahren dann einfach nur, also zeitversetzt oder wie?
Die sind danach gefahren. Also im letzten Jahr waren die noch, mussten die morgens echt früh aufstehen, damit die es vor den Männern ins Ziel schaffen, aber in diesem Jahr hat man es umgedreht.
Ah, okay. Das heißt, wären wir einfach stehen geblieben, hätten wir die Frauen noch gesehen.
Ja.
Wie Idioten. Okay, danke für die, ja, danke für die Info.
Ja, und es war also recht lange eine auch gut besetzte Ausreißerinnengruppe vorne mit Elise Chabby, mit Grace Brown, auch der späteren Siegerin. Und bei den Favoritinnen hat man echt lange zugewartet. Auch da an der Redoute ist jetzt nicht die entscheidende Attacke gegangen. Die kam dann erst später als Elisa Longo-Borghini in diesem Jahr so eigentlich mit Demi Vollering die Top-Favoritin weggefahren ist. Casianier Viadoma auch noch mitgefahren, die vorher den Flash Ballon der Frauen auch gewonnen hatte. Und die drei sind dann nach vorne aufgefahren zu einer kleineren Gruppe, wo eben auch die spätere Siegerin Grace Brown noch mit drin war. Und war dann recht dramatisch auf den letzten Kilometern in einem Kreisverkehr kurz vorm Ziel, wäre sie fast noch gestürzt. Also er hat da das Hinterrad quergestellt, meine ich. Eine andere Fahrerin ist da auch, musste eine Cross-Einlage über den Rasen hinlegen, kam dann aber wieder zurück auf die Strecke. Ja, und dann kam es zum Sprint dieser kleinen Gruppe und eigentlich hätte man gesagt, ja, Demi Vollering oder Elisa Longo-Borghini sind die beiden schnellsten. Aber Elisa Longo-Borghini hat den Sprint ein bisschen zu früh, finde ich, angesetzt und wurde dann am Ende noch abgesprintet von Grace Brown, die jetzt natürlich nicht die Dominatorin ist auch bei den Frauen. Aber man muss sagen, Lüttich-Bastogne-Lüttich kann sie. Sie war in den letzten 3 oder 4 Jahren, meine ich schon, auf dem Podium. Ich schaue es gerade nochmal nach. Zweite war sie auf jeden Fall schon. Genau, zweimal zweite war sie, 2020 und 2022, und in diesem Jahr dann gewonnen. Von daher, also wäre jetzt nicht die Favoritin gewesen, wenn du mich vor dem Start gefragt hättest, wer gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich der Frauen.
Ja, aber ist doch schön. Also zum einen finde ich immer noch schön, dass wir es dass nicht immer alles so vorhersehbar ist, wie es auch bei den Männern gerade ist. Und zum Zweiten finde ich schön, dass es neben den immer gleichen andere Namen gibt, die immer die neu auftauchen und die Freude machen.
Und im letzten Jahr hat man ja noch gesagt, das Team STWorks ProTime ist im Prinzip unschlagbar bei diesen Klassikern. Ja. Wenn du dich erinnerst, Demi Vollering hat das Ardennen-Triple geholt, die Tour de France der Frauen gewonnen. Und in diesem Jahr muss man doch sagen, die sind weit weniger dominant in diesen Rennen. Also da gibt es viele unterschiedliche Siegerinnen. Natürlich jetzt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich doof gelaufen für das deutsche Team Canyon SRAM Racing, die perfektes Rennen gefahren sind, also vorne in der Spitzengruppe dabei waren, dann in der Verfolgerinnengruppe mit Nieve Jadoma, aber dann am Ende die Plätze 4, 5 und 9 belegen. Natürlich dann.
Ja, das ist halt Radsport, ne?
Ja.
Also passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich finde einfach es schön, dass der Frauensport irgendwie die endlich ja noch auch bei uns noch mehr ankommt. Ich meine, wir haben immer schon gesagt, ne, also das ist eigentlich super spannend und interessant, bloß wir haben nicht die Kapazität, beides abzudecken und das gibt's andere, die das vielleicht besser machen und das freut mich jetzt irgendwie, dass das dann trotzdem so langsam auch bei uns durchsickert. Und toll. Und ich finde das sehr erfrischend. Habe aber trotzdem auch gesehen, irgendein Team, das diese Woche bei LinkedIn, habe ich das, glaube ich, irgendwo einen Artikel gesehen, die jetzt dann auch wieder davon sprechen, ne, finanzielle Sorgen und dass die Kohle da noch nicht so ankommt, ne? Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, hier, wie heißt da der Spanier von UAE, der einen Vertrag für 300 Millionen Jahre bekommen soll.
Isla del Toro.
Genau, der Mexikaner, ne? Wahrscheinlich könnte man für die Kohle, die der in den Jahren macht, ein ganzes Team bei den Frauen irgendwie finanzieren. Nichtsdestotrotz, das macht mich manchmal noch ein bisschen traurig. Aber naja, hoffen wir, dass es mehr
durchkommt. Naja, klar, die finanziellen Möglichkeiten sind dann natürlich noch nicht so, sagen wir mal, auf Rosen gebettet wie bei den Männern. Also wenn man sich mal anguckt, hier, Der Mindestlohn in der Women's World Tour liegt bei 35.000 Euro, steigt 2025 auf 38.000 Euro. Bei den Männern sind es ja, also da kommt man, wie soll ich sagen?
Ja, kommt nicht man nicht hin.
Nee, kommt man nicht so wirklich auf einen grünen Zweig.
Ja. Traurig, aber wahr. Aber ich hoffe ja immer noch, dass, wie soll man sagen, die Puste nicht ausgeht. Weißt du, dass jetzt nicht irgendwann mal so der Einbruch kommt, sondern dass sie sich zumindest so langsam positiv entwickeln und alles besser wird einfach. Bin gespannt. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, ich mache, also wir haben ja hier Discovery Plus, da gucke ich mir auch, und wenn es nur nebenher läuft, damit die Abrufzahlen bekommen, da auch die Frauen rendern. Ne?
Das ist ja so oft sehr gut gelegt jetzt, also sozusagen, dass man die Frauen anschließend nach den Männern ins Ziel kommen lässt, und wenn es halt vorher ist, wie es im letzten Jahr noch bei Lüttich Pistole Lüttich war, da geht's halt so ein bisschen unter.
Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde, ja, also weitermachen. Ich hoffe, da geht nicht irgendwem irgendwann die Puste aus. Das ist meine große, große Sorge. Aber hoffen wir mal das Beste. Gut, jetzt haben wir die Monumente des Frühjahrs quasi abgeschlossen. Naja, also fahrradtechnisch besprochen haben wir noch nicht alle, aber kommen wir jetzt hin. Amstel Gold Race. Das war das Rennen, wo wir auch vorher schon drüber gesprochen haben, mit dem frierenden Fahrer, ne? Der Unterkühlung.
Nee, das war Flash Ballon.
Ah, Flash Ballon. Entschuldigung. Okay. Habe ich durcheinander geschmissen. Stimmt. Was war denn beim Amstel Gold? Da muss ich jetzt in meinem Köpfchen nochmal grübeln. Das war am Wochenende davor, ne? Das war der Sonntag.
Ja,
davor.
Richtig.
Ja, genau. Flash Ballon ist immer das in der, Flash Ballon, da wollte ich auch hin. Das war ja davor. Genau.
Gut,
Flash
dass du es nicht getan hast.
Hm? Nee, da wollte ich hin gedanklich. Das meinte ich niemals davon. Flash Ballon endet in Huy, wie jedes Jahr auch. Und die Wetterbedingungen waren so, dass man hinterher der UCI fast zum Vorwurf machen konnte oder gemacht hat, dass man nicht das Schlechtwetterprotokoll gezogen hat. Hätte ich in dem Fall sogar hin und her gerissen. Ne? Ich denke mir, das ist schon wirklich für Extremsituationen gemacht. Aber es waren wohl auch Extremsituationen, sonst wäre nicht nur in Anführungszeichen 44 Fahrer angekommen.
Ja, wirklich krass, also dass da wirklich nur 44 Fahrer ankommen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Rundkurs gewesen zum Schluss, wo du halt im Prinzip bei jeder Passage der Mürde wie sagen kannst, ich mache nicht mehr weiter. Aber es hat auch so das Rennen, sag ich mal, total verändert, die Witterungsbedingungen, weil ansonsten, es gab vorher einen witzigen Tweet, wo so jemand darauf gewettet hat, dass Etappenprofil oder das Höhenprofil vom Flash Ballon einen Pfeil eingezeichnet hat, ab wo man einschalten kann, ab wo es sich lohnt, nämlich genau 1,6 Kilometer vor Ziel, wie in jedem Jahr. In diesem Jahr war es dann ein bisschen anders tatsächlich, aufgrund der Wetterbedingungen, weil das Rennen schon unheimlich früh selektiv war. Es gab da Windkanten, da gab es dann mal sogar einen leichten Hagel und ein bisschen Schnee auch zwischendrin. Und schon bei der vorletzten Überfahrt, die Mürdui war es, glaube ich, die vorletzte, setzte sich da eine kleine Gruppe ab, war der spätere Sieger Stephen Williams dann auch dabei. Und ja gut, den hätte ich jetzt auch nicht als allerersten auf dem Zettel gehabt, wenn es um die Favoriten geht. Er, seinen Teamkollegen Dylan Toyns, der 2022 schon mal gewonnen hat. Was aber auch interessant war was die hinterher auch gesagt haben, das Team Uno X Mobility aus Norwegen, die wussten genau, was sie erwartet. Also die hat sich genau auf diese Witterungsbedingungen vorbereitet. Also nicht überraschend, dass dein Team aus Norwegen bei kaltem Wetter, jetzt so plakativ das auch klingt, gut ist. Während andere Teams teilweise ja, wo ich auch gestaunt habe, dass die irgendwie überrascht davon waren, dass das ein Wintereinbruch ist.
Das kann ich auch nicht verstehen. Also möchte in dem Zusammenhang mal kurz eine App erwähnen, Epic Ride Weather. Mag ich sehr gerne und benutze ich ab und zu mal also für solche Tage, weil da kannst du genau, also die sind auch, glaube ich, Ausstatter oder Sport oder was weiß ich, stellen das zur Verfügung neben Team Jumbo. Da kannst du halt deine Startzeit angeben, du kannst den GPX-File hochladen und dann zeigt der GPX-File dir auf der Strecke zu jedem Zeitpunkt das entsprechende Wetter. Also nicht so, ne, nach dem Motto, okay, ich starte jetzt hier in Köln und ende in Lüttich und dann gucke ich mal an, wie ist das Wetter in Lüttich und dann gucke ich mal an, wie ist das denn in Köln, sondern auf der Strecke jeweils zu dem Zeitpunkt, wo du langfährst, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die du vorher definierst. Und da kannst du sehr, sehr, sehr genau mittlerweile dann sagen, okay, die ersten 4 Kilometer werde ich bei circa 2 bis 4 Grad fahren, dann ziehe ich mich besser warm an. Also, und wie, wenn so ein Holly-Polly wie ich das hier hinkriegt, dann müssten die das ja eigentlich auch hinkriegen, denke ich.
Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, ob die da noch irgendwie speziell andere Vorbereitungen hatten, das Team Uno X, aber es war schon krass auffällig, wie gut die da waren im Finale noch und wie kompakt die gefahren sind und das Finale auch geprägt haben. Aber letztlich, ja, es kam eine kleine Gruppe zum letzten, zum finalen Anstieg an der Mur de Huy. Und ja, dann Stephen Williams, der dann das Ding für sich entscheidet, vor Kevin Vauclin und Maxime van Gils. Wenn du das Podium vorher getippt hättest, Chapeau, sage ich mal. Das wären nicht die Fahrer, die ich auf die ich gesetzt hätte. Ich hätte eher auf einen Pidcock gesetzt, auf einen Matthias Gelmose vielleicht, auch der im letzten Jahr Zweiter war. Aber es war eben genau der Fahrer, was du vorhin beschrieben hast, der musste von einem Betreuer weggetragen werden, weil er sich gar nicht mehr selbst bewegen konnte, weil er eingefroren war einfach.
Ja, war dann noch hinterher wirklich von Unterkühlung? Also ich weiß nicht, wie die korrekte Übersetzung ist, ne?
Ja, es hieß dann irgendwie in der Pressemitteilung des Teams auch, ja, der hat einen warmen Tee getrunken oder so, sinngemäß, dann ging es ihm besser, also hatte eine Unterkühlung, wobei ich mir das schon so ziemlich krass vorstelle, wenn der dann also sich nicht mal mehr selbst bewegen kann und wie ein Eisblock auf seinem Fahrrad im Prinzip festgefroren ist, dann zerrt das schon an dir.
Das zerrt schon, aber ich hatte das schon ein, zwei Mal, dass ich zumindest jetzt nicht auf dem Rad selber, aber wenn ich ankam, aus, weiß ich nicht, auch weil es nicht warm genug angezogen, sehr kühl, sehr überlastet im Sinne von länger gefahren, als ich sonst tue und deswegen vielleicht den Körper auch mehr herausgefordert habe, was jetzt bei schlechtem Wetter ja auch durchaus dann ne, nochmal fordernder ist, eine lange Strecke zu fahren, dass ich auch wirklich so Zitteranfälle und Kälteanfälle, also als ich ihn da so gesehen habe, dachte ich mir, oh, so sieht das also aus. Natürlich bei ihm in Dimensionen schlimmer, als es bei mir jemals war und sein wird. Aber ich konnte mich da schon so ein bisschen versetzen und mir hilft dann auch meistens, also sie haben ja gesagt, wahrscheinlich haben die einfach in ihrem Teambus die Heizung auf volle Pulle und zwar so, dass eigentlich ein Atomkraftwerk daneben stehen muss, so viel Strom verbrauchen die und einfach alles auf heiße Dusche, heißer Tee, ich glaube, dann kriegt man die schon wieder relativ schnell fit. Also kann ich mir schon, also ich habe wie du auch geschluckt, ich glaube auch, dass dieses Unterkühlung, Erfrierung und alles, ich glaube, das war auch ein bisschen so eine Übersetzungsgeschichte, wie schlimm es dann eigentlich wirklich war. Aber
auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, gefühlt werden die Fahrer immer dünner und dementsprechend weniger Substanz haben die natürlich auch der Kälte was entgegenzusetzen, weil das ist einfach ein physikalisches Gesetz, da desto mehr du irgendwie eine Fettschicht oder so ein Polster noch hast, desto besser isoliert das einfach und wenn du halt, ja sag ich mal, keine Ahnung, 5% Körperfett nur hast, dann wird's dann natürlich schnell eng.
Du hast mich also gerade dick genannt, aber na, da sehe ich drüber hinweg.
Auf dich war das nicht bezogen.
Ja, alles gut. Alles gut. Ja, aber du hast natürlich inhaltlich mit dem, was du sagst, absolut recht. Und ja, also mit dem Körperfettanteil, den die da vor sich hertragen oder nicht vor sich hertragen, besser noch, ist das schon schwierig, absolut. Ja, und das sah auch nicht gesund aus. Ja, du hast den Sieger, glaube ich, schon erwähnt. Und außer den Wetterbedingungen, dem Sieger gibt es da, glaube ich, auch nicht mehr. Was waren da noch?
Ja, hat er gesagt hinterher, er fährt gerne bei solchem Wetter.
Ich habe mich
mal... Er ist sogar Schotte, von daher.
Ja, ist komisch gewohnt. Ich hab einen ehemaligen Kollegen, der auch auf Profiniveau gefahren ist, auch Grand Tour gefahren ist. Der ist auch bei solchem Wetter gerne gefahren, aber nicht, weil er es gerne mochte, sondern er sagt einfach, naja, ne, ist halt scheiße, aber die anderen finden es noch schlimmer. Und wenn du das aus der Perspektive betrachtest...
Es war doch Jens Vogt, der mal gesagt hat, 80% des Pelotons hat bei Regen schon aufgegeben, deswegen sind meine Chancen dafür besser, also bin ich da besonders motiviert.
Das war nicht Jens Vogt, mit dem ich gesprochen habe, aber im Prinzip ist die Message ja die gleiche. Ja. Krass, ne? Boah, ich fahre aber auch ungern bei Regen, das muss man vielleicht auch einfach so zugeben. Nun gut. Gehen wir weiter zurück und kommen zum Amstel Gold Race, was ich eben schon fälschlicherweise angekündigt habe. Und da ist es dann so gekommen, dass der Favorit, den du auch dann beim Flash gesehen hast, das Ding abgeschossen hat. Und mich persönlich hat das sehr gefreut, weil er ein Fahrer ist, für den ich diese Sympathien habe.
Ja, auch Amstel Gold Race war im Gegensatz zu den Pflasterklassikern, wo die Überfahrer oder ein Überfahrer am Start war, doch recht offen vom Ausgang her, wenn man es vorher getippt hätte, gab es viele unterschiedliche Namen. Mhm. Pidcock, der am Ende gewonnen hat, war für mich auch so der stärkste Fahrer, der im Finale da aus dieser Spitzengruppe heraus auch nochmal attackiert hat. Man hat immer darauf zugewartet, wann kommt denn jetzt der Antritt von Van der Poel oder wann hängt da die anderen ab? Aber auch da hat man schon gesehen, Entweder er pokert jetzt taktisch und sagt, ein anderes Team fährt mir jetzt da das Loch zu. Aber das war ja nicht der Fall, sondern ja, er hatte da auch vielleicht auch schon nicht mehr ganz die Beine vom Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt. Er hat das Amstel Gold Race auch schon mal gewonnen. Ich denke, da werden sich alle noch daran erinnern, als er selbst die Spitzengruppe zurückgeholt hat, sich selbst den Sprint angefahren hat und selbst gewonnen hat. 2009. Ja,
er hat doch hinterher noch seine Klamotten selber gewaschen, glaube ich, an dem Tag.
Genau, aber das war in diesem Jahr nicht möglich.
Nee, Waschmaschine war nicht dabei gewesen.
Da war er etwas geerdet. Ja, und Pidcock am Ende im Sprint gewonnen vor Marc Hirschi und Thijs Benoot. Wobei man sagen müsste, vielleicht hätte Marc Hirschi sogar gewonnen, wenn er sich ein bisschen cleverer im Sprint angestellt hätte, beziehungsweise da nicht so lange eingebaut gewesen wäre.
Sonst noch etwas, weil, ne, also, sonst fällt, also ich habe das Rennen nicht sehen können, aber ansonsten, typischer belgischer Klassiker passiert irgendwann
eine Attacke. Niederländischer Klassiker. Niederländischer.
Ich finde auch, man sollte, also Belgien, Niederlande, typischer Klassiker, vielleicht sollte man es so einfach sagen, dann gibt man sich nicht in die Gefahr, dort falsch zu legen. Und was beim Amstel Gold Race aber dieses Jahr auch dann, oder zumindest sich sehr gut in die anderen Klassiker einreiht, ist die Geschichte rund um das Frauenrennen. Oder
ja, was
auch, was soll man da sagen?
Zuerst einmal war es ja so, dass da eine lange Zeit eine Ausreißerinnengruppe vorne war, unter anderem mit Ricarda Bauernfeind, wo man dachte, okay, wollen die jetzt auch da im Feld nochmal fahren oder lassen die jetzt kampflos diese Ausreißerinnengruppe gewinnen? Weil das war ja wirklich ziemlich knapp, oder es hätte auch anders ausgehen sagen können, sage ich mal, dass die vorne durchkommen, bei einem Klassiker, dann so eine Ausreißergruppe. Sieht man auch nicht alle Tage, aber ja, bei den Frauen passiert das halt häufiger nochmal, dass man sich da uneins ist oder die Organisation vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber dann war es dann so, ja, kam zu einem Sprint einer kleineren Gruppe, gut 20 Fahrerinnen, die da gesprintet sind. Ja, und Lorena Wiebes war ausgemacht die schnellste Frau in diesem Peloton und hätte auch locker gewonnen. Sag ich mal, wäre sie bis zur Ziellinie wirklich gefahren, aber die hat schon 20 Meter vor der Ziellinie angefangen, sich aufzurichten und die Hände in die Luft zu reißen zum Jubeln. Ja, und dann kam Marianne Voss noch mit einem Panthersprung auf der linken Seite vorbei und hat ihr Vorderrad vorbeigezogen.
Und das war wirklich, 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 wirklich so knapp, dass man da auch nicht, also da muss man der Fahrerin einfach den Vorwurf machen, also den sie sich selber wahrscheinlich mehr gemacht hat, als jeder andere ihr machen kann. Das war schon hart. Also da den, wie wir alten Männer noch sagen, oder alten Menschen noch sagen, also so den Zabel da zu machen, ist wirklich, wirklich, da möchte ich
nicht. Ja, ist erstaunlich, dass das doch immer mal wieder passiert.
Ja.
Weil, also warum nicht nach der Ziellinie erst jubeln? Also du bekommst ja genau dasselbe Foto von den Fotografen, als wenn du, ja, keine Ahnung, 50 Meter schon vor der Ziellinie jubelst.
Ich kann es dir nicht sagen. Mir ist es noch nie passiert.
Ja, waren wir beide noch nicht in der Situation dafür.
Ja, das ist jetzt aber auch, ja, stimmt. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich glaube aber, dass in so einem Moment dann vielleicht auch einfach die ein oder andere Sicherung im Kopf nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ich glaube, also ich meine, jeder Radtrainer wird doch seinen Schützlingen, sag ich's mal, gesagt haben, immer Arme hinter der Linie erst vom Lenker. Bis dahin trittst du. Das Rennen ist an der Linie zu Ende und nicht 5 Meter vorher. Aber die Freude, die Erleichterung, alles, da geht vielleicht so viel Adrenalin durch den Körper, so viel Gefühle, dass du dann einfach, ja, da nicht mehr klug
abschaltest,
bist. Ja. Nicht mehr klug bist. Und also vor allen Dingen tut mir das so wahnsinnig leid, weil das wird ja deine Karriere lang vorgeworfen, also vorgeworfen oder nachgetragen oder kriegst immer wieder zu hören. Ne? Also wir lachen noch heute, verbinde ich solche Sachen immer mit Erik Zabel, wird aber in meinem Kopf nicht los, wird er sich wahrscheinlich überhaupt nicht dran stören, dass es in meinem Kopf drin ist, aber nichtsdestotrotz, also in meinem Kopf ist das so gepaart einfach. Und Ja, mir tut das auch leid für alle, die für sie an dem Tag gearbeitet haben, ne? Also das.
Ja, für das Team ist es ja noch ärgerlicher, sag ja. ich mal so. Also so, selbst eine Lotte Kopecky, die Weltmeisterin, hat sich an dem Tag dafür aufgeopfert, dass Lorena Wiebes den Sprinter gewinnt. Und dann, ja, versemmelt sie es halt so, ist dann extrem bitter.
Ja, da hörst du, da wirst du wahrscheinlich auch im Bus was zu hören kriegen. Also entweder du wirst nur noch getröstet, weil du selber schon so dermaßen dich darüber ärgerst, kann ich mir auch vorstellen. Oder, ne, wie sagt das, wie war das bei Höllentour? Hier der beste Bergfahrer der Welt, helf mir auf die Sprünge. Erik Zabel, wer ist denn auf einem Zimmer? Erik Zabel und
Rolf Aldag.
Und dann sagt er doch auch in einer Situation, ja, kannst du von nicht rumfahren und das nicht durchziehen, kannst du nicht bringen. Was meinst du, was du dir abends anhörst im Hotel? Was meinst du? Und da muss ich auch immer dran denken. Ja, was musste sich die Arme dann anhören? Ja.
Ja. Ist auf passiert. Jeden Fall, das Foto wird es in jeden Radsport-Jahresrückblick schaffen.
Da gehe ich auch von aus, dass man das ein oder andere Mal sehen wird. Und sie freut sich darüber wahrscheinlich eher nicht. Nun ja, müssen wir durch? Oder sind wir durch? Ich nicht. Tut mir leid für sie. Aber wird sie nie erfahren, bringt ja auch nichts. Kommen wir dann zum, wie soll man sagen, zum Abschluss. Nee, noch nicht zum Abschluss der Sendung, aber dem Abschluss der Rennen, die wir besprechen, zu Paris-Roubaix. Eigentlich ein Rennen, was es fast eine eigene Sendung verdient, immer und grundsätzlich, aber auch wir haben noch andere Dinge zu tun. Wie spannend war es denn auf einer Skala von 1 bis 10?
Wenn 1 sehr spannend ist und 10 wenig spannend, war es eine 9.
Ich bei mir ist es immer diese Skala, das ist auch interessant, genau umgekehrt. 10 ist sehr spannend und 1 ist überhaupt nicht spannend, also eine 2.
Okay, ja. Das kann man schon so stehen. Ja, weil es war.
Es ist immer noch Paris-Roubaix. Also, ne, es ist immer noch dieses Rennen. Einen von den 2 Punkten kriegt es einfach für Paris-Roubaix. Aber selbst ein Bekannter von mir oder ja ein Bekannter von mir, der für dieses Rennen wirklich, also der, das ist für ihn fast einer der Saisonhöhepunkte. Er ist eingenickt. Ich bin eingenickt, sagen wir auch, wie es ist. Zwischendurch kurz.
Das Rennen hätte schon noch eine andere Wendung nehmen können, sagen wir mal so. Also es gab
ja zwischendrin mal werfen.
Das hätte passieren können, ja. Also zwischendrin gab es ja mal diese Rennsituation. Kannst du dich vielleicht auch dran erinnern, da war diese Gruppe mit Nils Bullitt weggefahren. Mhm. Das Blöde war aber, dass dann wieder ein Fahrer von Alpecin dabei war. Ich glaube, es war Oscar Riesebeck oder Gianni Vermeersch, der dann dabei war. Und dadurch ist diese Gruppe nicht so richtig gelaufen, weil hinten in der Verfolgergruppe hat keiner so richtig erstmal nachgesetzt. Wenn die, sage ich mal, auf eine Minute 30 weggefahren wären, dann hätte auch ein Van der Poel Mühe gehabt, dieses Loch erstmal zuzufahren.
Mhm. Ja, aber das ist genauso wie wenn an der Redoute jemand noch vor Pogacar gefahren wäre, dann hätte vielleicht noch was anderes passieren können. Das sind immer diese Wenn und Aber. Aber es ist nun mal einfach nicht passiert. Ne? Und das ist das Traurige daran.
diese entscheidende Attacke war jetzt nicht so wirklich spektakulär, fand ich, nee. Von Van der Poel, als er da weggefahren ist. Ja, einfach über Klasse, Kraft und Geschwindigkeit den anderen davongezogen und dann konnte ihn halt keiner mehr einholen.
Ja, also er hat einfach sein Ding gemacht und das hat gereicht und das war's dann auch und unglamourös ist noch so ein Wort. Was, also so im Nachhinein, wenn ich jetzt an, da bleiben bei mir eher so Sachen hängen wie, was sollte diese komische Schikane vom Wald von Arenberg vorher? Hat die das jetzt wirklich so viel?
Ja, ich würde schon sagen, im Nachhinein betrachtet hat das das Rennen da in dem Sinne entschärft. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass es im Wald von Arenberg schwere Stürze gab. Mhm. Also sind auch alle einigermaßen durch diese Schikane durchgekommen. Von daher hat das Ding, denke ich, seinen Zweck erfüllt.
Ich meinte auch mehr die Diskussion, die es vorher gab. Ne? Also ich finde immer, da haben sich auch Fahrer eingeschlossen, hier, was soll der Quatsch und so weiter. Ne? Einerseits sich immer über die schwereren oder über die schlimmeren Stürze, über die Probleme und so aufzuregen, aber dann nicht mal versuchen, etwas anders zu machen, finde ich auch nicht wirklich gut. Man kann es ja mal probieren. Und wie du sagst, ne, an der Stelle hat es da funktioniert und das ist ja super. Aber ansonsten bleibt wie ich finde, in diesem Jahr erstaunlich wenig hängen von dem Rennen. Und das finde ich sehr traurig eigentlich.
Ja, normalerweise stünde dieses Event ja auch unter der Überschrift Van der Poel gegen Van Aert, aber bedingt dadurch schon, dass halt Wout Van Aert vorher ausgefallen war, aber was schon relativ schnell, frühzeitig ja auch nach Quer durch Flandern feststand, ja, fehlten so ein bisschen die Gegner auch, andere waren da angeschlagen, also Mats Pedersen beispielsweise noch, der am Ende dann Dritter wird, war auch noch von diesem Sturz angeschlagen. Das ganze Team Wismar Liesebike war arg gerupft, ich glaube, Van Baarle war es, könnte es sein, der gar nicht dann an dem Tag an den Start.
Ja, genau, der ist, war morgens gemeldet, ist dann aber doch nicht angetreten.
Ja, genau, der gar nicht starten konnte und von daher spielten da viele Sachen rein, die dafür gesorgt haben, dass das Team Alpecin de Koenig mit der Konkurrenz machen konnte, im Prinzip, was es wollte. Und es steht für mich so ein bisschen, ja, ein bisschen traurigerweise die Überschrift über den bisherigen Eintagesrennen, dass halt ja eigentlich immer mindestens zwei der Superstars am Start stehen sollten, aber immer mindestens einer ausfällt und dadurch die Rennen relativ früh entschieden sind.
Mhm. Erfreulich aus deutscher Sicht natürlich, der sagen wir erfreulich und auch nicht erfreulich gleichzeitig. Vierter Platz von Jens Pollitt, der undankbare vierte Platz. Wir hatten ihm vorher gesagt, naja, also der Top 5 ist ja jetzt gar nicht so weit entfernt, ne, und so weiter. Das hat sich so bewahrheitet, also schönes Ding von ihm. Hätte da jetzt auch, glaube ich, wie war das im Sprint? Um Platz 3 war einfach, ne, also wenn du mit Mats Pedersen unterwegs bist.
Im Prinzip hatte den Fehler, also was heißt den Fehler, also er wollte es natürlich partout wahrscheinlich anders machen als damals, als er schon mal einen Sprint in Roubaix auf der Radrennbahn verloren hat, dass er zu spät losfährt und sich überraschen lässt. Diesmal ist er sehr früh losgefahren und aber klar im Sprint gegen Pedersen und Philipsen,
ja,
die Massensprints bei der Tour de France gewinnen können, ist es dann schwierig. Kann er sich keinen Vorwurf machen, ist ein super Rennen gefahren, war an dem Tag nicht mehr drin.
Ja, genau. Ja, und sonst weiß ich gar nicht, was man noch zu dem Rennen sagen soll. Also liegt jetzt auch vielleicht in der Natur der Sache, dass es nicht mehr so präsent ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das wird, glaube ich, eins der Paris-Roubaix-Austragungen sein, wo man schon ja, in 2-3 Jahren sich genauer überlegen muss, was ist da passiert. Und ja, wenn Wout van Aert dabei gewesen wäre, wäre es möglicherweise wahrscheinlich hoffentlich anders gelaufen. Er sitzt übrigens schon wieder auf dem Rad, ne? Habe ich irgendwo gesehen. Also zumindest
mittlerweile, ja, fährt er wieder
auf der Rolle.
Fahrrad, ja.
Fährt er auch draußen? Hast du es gesehen?
Ich glaube, er hat jetzt sein erstes Freilufttraining wieder bestritten schon, ne?
Ja, also Giro natürlich nicht, ne? Bin gespannt, wie, hast du schon irgendwas mitbekommen bezüglich weiterer Saisonplanung? Also, was da, ob da irgendwas gesagt wurde?
Nee, Olympia ist natürlich das Hauptziel, aber dass er dann die Tour de France ersatzweise ins Programm nimmt, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen.
Nee, das kann, glaube ich, auch nicht. Also, nee, irgendwie, also eine Tour de France, also so eine, also die Saison jetzt nochmal so umplanen, ja, möglich, aber nee, glaube ich auch nicht. Ja, mal gucken. Also lass uns einfach mal überraschen. Ich glaube, es wird zumindest in dieser Saison aufgrund dieser Evenepoel, Van Aert, Roglic Geschichten ja noch eine sehr offene Saison im Sinne von alles, was mal geplant war, wird gegebenenfalls wieder über den Haufen geworfen. Geplant war auch von Lotte Kopecky, dass sie Paris-Roubaix gewinnen wird und manche Pläne gehen halt dann auch auf.
Ja, auch da muss man sagen, das Frauenrennen bei Paris-Roubaix war wieder spannender oder ausgeglichener, sag ich mal.
Das sagen wir jetzt einfach zu jedem, also das können wir jetzt, vielleicht können wir das als Überschrift über die Frühjahrskampagne sagen. Das Jahr, das Frühjahr der Frauen. Ja, ist also.
Könnte man schon so sagen, ja, absolut. Das war sehr, sehr ausgeglichen, das Rennen. Lotte Kopecky war schon über das ganze Rennen gesehen die beste Fahrerin, sage ich mal, und ja, kam zu einem Sprint, was man auch selten sieht, dass 5 Sprinterinnen oder Fahrer generell auf der Radrennbahn zusammen sprinten in Roubaix, ist ja nochmal nicht wie eine gewöhnliche Radrennbahn, sage ich mal, wie man es vom Sechstagerennen oder von irgendwelchen anderen Bahnwettkämpfen kennt, sondern nochmal eine spezielle Radrennbahn, sage ich mal, die ein bisschen anderen Gesetzen unterliegt. Und wenn da fünf zusammen sprinten, dann wird es zum einen schon eng und B, sind es natürlich auch nicht alles jetzt die geübtesten Bahnfahrer oder Bahnfahrerinnen, die sich in so einem Peloton bewegen.
Auch teilweise mit, dass dort an, aber andererseits, ne, es gibt ja auch ein unterschiedliches ich habe es mich genau durchgeguckt oder nicht genau gemerkt und nachgefragt, aber das, es ist ja auch das, das Regelwerk ein anderes, als dass das Regelwerk sonst auf der Bahn wäre, ne?
Jein, also Jein? Ich meine, gut, bei Paris-Roubaix der Männer war es ein Fahrer von Wismar Liese Bike. Ich glaube, es war Tim van Dijke, der nachträglich zurückgesetzt wurde, weil er unten über die Bahnmarkierung rausgefahren war.
Ja.
Also sozusagen die Bahn verlassen hat. Deswegen wurde er, war ursprünglich Achter und wurde dann zurückgesetzt auf den 16. Platz.
Okay. Und bei den Frauen war es aber nicht, also irgendwas habe ich nur ganz am Rande mitbekommen, müsste ich nochmal nachrecherchieren, dass auch eine Aussage so kam, naja, ist halt nicht das Regelwerk von der Bahn, da können wir sowas machen.
Naja, egal. Ja, in dem Falle jetzt nicht, also der Sprint war aus meinen Augen heraus recht fair ausgetragen worden. Gut, Lotte Kopecky gewinnt am Ende, war jetzt wenig überraschend, klar, hätte man gesagt, in einem normalen Sprint auf der Straße ist Elisa Balsamo und vielleicht auch Marianne Voss schneller, aber sage mal, nach dem harten Rennen und wenn man gesehen hat, dass Elisa Balsamo beispielsweise zwischendrin schon öfter mal abgehängt war und da schon auf dem letzten doch, sage ich mal, pfiff, war das jetzt nicht überraschend, aber natürlich für Lotte Kopecky der nächste große Erfolg, den sie unbedingt erreichen wollte, hat er schon zweimal die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Dann jetzt auch Paris-Roubaix der Frauen zu gewinnen und auch für das Team, muss man ja sagen. Auch wenn es jetzt Paris-Roubaix der Frauen noch nicht so lange gibt, war es der erste Sieg, meine ich, den sie geholt haben überhaupt.
Ja, also auch da erfreulich. Das Frauenrennen habe ich ehrlich gesagt nur so ganz am Rande wahrgenommen, deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen und habe das auch nur so wahrgenommen im Sinne von, ja, schön, schön, dass es spannend war, an der Stelle ausgegangen ist. Ja, erfreulich, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Ja, aber du, ich glaube, du hast, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du recht hast, dass es in diesem Fall der erste Sieg für das Team SD Vorjak. Wie heißen sie jetzt? Vox
Protime. SD-Works
Protime. SD-Works Protime, ja. Auch immer, wenn ich wieder sehe, ne, wie wenig Fahrer das eigentlich im Team hat, ne? 4, 8, 10, 12 Fahrerinnen sind das,
16. Ja, eben drum ist es ja oft, wie soll ich sagen, die Forderung zu schnell ausgesprochen, einen Frauenrennkalender ähnlich dem der Männer anzupassen oder auch, sage mal, die Grand Tours bei den Frauen noch zu verlängern, ähnlich denen der Männer, also auf 2 Wochen zu gehen teilweise oder auf 3 sogar, ist ja gar nicht von den Kadertiefen gar nicht möglich. Also du kannst ja nicht, sag ich mal, so einen Rennkalender ausfüllen mit den Teamstärken.
Ja, also Lotte Kopecky hat und hat dabei hat derzeit 15 Renntage. Das sind 50% mehr als ein Pogacar, ne, wenn man das mal so rum betrachtet. Ja, auch wenn es nur 5 Tage mehr sind, ne? Aber das sind ja auch mehr Anreise, ne? Die hat jetzt mal die meisten davon nahe an ihrer Heimat, also jetzt im Frühjahr dort gesammelt, ne? Aber ja, dieser kleinere Kader, schwierige Formulierung, ist natürlich dann an der Stelle auch immer noch ein Problem. Oder was heißt Problem? Aber es ist eine Gegebenheit, die man bei diesen ganzen Forderungen in Betracht ziehen muss oder zumindest im Hinterkopf haben muss. Ja. Gut, was haben wir noch? Baskenlandfahrt, hast du noch einen schweren Sturz? Das war, glaube ich, die Geschichte, wo der Fahrer in den, rechts in die Büsche gefahren ist, ne?
War
es das?
Ja, das war das alles überschattende Thema, sag ich mal, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben.
Ja.
Auf der vierten Etappe war es, der Baskenland-Rundfahrt. Kam 36 Kilometer vor dem Ziel in der Abfahrt zu einem Sperrensturz, was man so dann im Prinzip auch noch nicht gesehen hat, dass die drei Top-Favoriten des Rennens, nämlich Vingegaard, Evenepoel und Roglic, an einem Tag ausscheiden.
Ja.
Und es war eine Abfahrt nach einer Kurve und die genaue Sturzursache ist, glaube ich, nicht so hundertprozentig bekannt. Es gab aber Berichte darüber, dass unter der Straße da eine Baumwurzel gelaufen ist und dadurch so eine Art Bodenwelle da war und die wohl dazu beigetragen haben soll.
Das Problem ist, dass die Ursache für den Sturz, die Quelle für das, was ich weiß, bist du. Insofern kann ich dir nur bestätigen.
Ja, was nur auffällig ist oder auffällig gewesen ist, wenn ich halt sowas schon merke als Veranstalter, weil die Baskenland-Rundfahrt, ähnlich wie bei der Türkei-Rundfahrt, ist jetzt nicht das erste Mal, dass da irgendwie was passiert, kann mich dran erinnern, das war vor, ist bestimmt schon 10 Jahre oder so fast her, da stand mal mitten auf der Zielgeraden
Auto.
So ein Poller.
Ja, in der Ortschaft, ne? Das war wie so ein Parkplatz, der dann abgetrennt war, wäre normal.
Im Prinzip schon, ja. Und Peter Stettiner, ein amerikanischer Fahrer, der hat sich da schwer verletzt und dessen Karriere war hinterher nicht mehr dieselbe, wie sie vorher war. Einfach aus, ja, war die Schuld des Veranstalters dann. Und jetzt im Prinzip eine ähnliche Geschichte, sag ich mal. Also diesen Streckenpunkt hätte man besser sichern können oder zumindest besser darauf hinweisen können. Und man hat es schon vorher gesehen, als diese Spitzengruppe da durchfuhr. Da ist ein Fahrer, ich meine, es war Bourgodeau, der ist da in den Wald reingesprungen und zwischen diesen Steinen wieder zurück auf die Straße zurückgekurvt, wo man schon gedacht hat, uiuiui, da hat er aber jetzt Glück gehabt. Und kurz darauf kam das Feld und etliche lagen da auf der Straße und daneben, neben der Straße, war ja auch noch so ein Betongraben.
Ja.
Wo dann auch Vingegaard reingestürzt ist, was man auch einfach hätte mit einem Strohballen, sag ich mal, auch noch hätte absichern können.
Was ich mich dabei frage jetzt gerade bei dieser Veranstaltung oder bei diesem Rennen, ne, das sind ja jetzt keine Rennen, die jetzt vor 2 Wochen das erste Mal gemacht wurden, ne? Die gibt's jetzt zum 63. Mal, also da sollten doch, und das Baskenland ist jetzt auch für Radrennen nicht ganz unbekannt, da sollten doch eigentlich Leute sitzen, die wissen, was sie tun. Das frage ich mich immer. Also, wie kann man so eine Veranstaltung in Hände geben, die dann so wenig wissen, was sie da eigentlich machen? Also
ich glaube schon.
Die Frage kannst du mir jetzt nicht beantworten, ne? Das weiß ich auch. Aber das, sowas entsetzt mich dann immer an der Stelle.
Man muss aber auf der anderen Seite ja auch mal sagen, das, also jetzt da alleine die Schuld dem Veranstalter zuzuschieben, wäre auch nicht der richtige Weg in meinen Augen, weil wenn man sich mal anguckt, ich habe es irgendwo bei Twitter auch gesehen, das GPS-File von Remco Evenepoel hat gezeigt, dass er mit 70 km/h im Prinzip in diese Kurve reingegangen ist oder kurz vor dieser Kurve 70 km/h noch drauf hatte. Und dann wahrscheinlich die meisten Fahrer sich gedacht haben, okay, da kann man jetzt locker durchrollen, das ist jetzt keine Kurve, die irgendwie zumacht oder zu eng ist, aber bedingt dann wahrscheinlich durch diese Bodenwelle einfach viele einfach panisch gebremst haben. Und bei Evenepoel, der hat es ja sogar noch geschafft, über diesen Graben rüber zu springen, aber dann natürlich konnte er nicht mehr bremsen in dem Wald und hatte noch Glück, dass er da nicht gegen einen Baum gefahren
ist. Ja, das, also die hatten alle noch Glück.
Ja, in dem Sinne schon noch, aber klar ist es natürlich jetzt
super. Glück im Unglück, sagt man, ne? So meine ich das. Aber ich glaube, ich habe dir an dem Tag auch die Nachricht geschrieben, wo du mir dann ungefähr geschrieben hast, ne, hier, naja. Wo kommt, also ist es in dieser Saison gehäufter als sonst? Oder habe ich nur den Eindruck, dass es häufiger ist? Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, ne, von wegen so nach dem Motto, nee, also die Statistiken sagen, ja, es ist ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr an Stürzen, aber es wird auch gar nicht so richtig gemessen. Ich weiß es auch nicht so genau. Also vielleicht ist es ja einfach mehr von den großen Fahrern oder von den Favoriten, die stürzen, als sonst. Deswegen nimmt man einfach mehr wahr davon.
Das, was so in den letzten Jahren, was mir auffällt, ist, dass die Stürze vielleicht in der Anzahl nicht unbedingt häufiger sind, aber die Auswirkungen oft gravierender sind, bedingt einfach dadurch, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich jetzt mit 60 km/h stürze oder nur mit 40. Und das zum einen natürlich bedingt dadurch, dass die Rennen immer schneller werden, zum anderen dadurch bedingt, dass vielleicht die Risikobereitschaft immer größer wird oder auch dadurch bedingt, jetzt komme ich wieder auf den Anfang der Sendung zurück, dass du halt mit Scheibenbremsen nochmal später bremsen kannst erst und sozusagen das auch nochmal dazu beiträgt, dass die Risikobereitschaft eine andere ist. Also will sagen, da die Schuld alleine nur bei den Veranstaltern zu suchen, ist vielleicht auch der falsche Weg, sondern irgendjemand hat, ich glaube Van der Poel war es, der es hinterher gesagt hat, es sind teilweise auch wirklich die Fahrer schuld, die Risiken eingehen, die nicht mehr rational sind.
Aber dann würde ich mir denken, werden diese Aussage von Van der Poel, die ich durchaus teile, also ne, wo ich auch sage oder glaube, dass ein Teil des Problems die Fahrer sind, die mehr Risiko eingehen. Aber ich muss ja als Fahrer dann auch die Abwägung machen, ne, Risiko gehe ich ein, was kann ich gewinnen dadurch? Aber bei so einer Rundfahrt jetzt, ne, wie der Baskenland-Rundfahrt, dass da ein Evenepoel und ein Roglic und ein Vingegaard so dieses Risiko eingehen, für die ja da nichts auf dem Spiel steht, bergab vor allen Dingen noch, ne? Also welches Ergebnis die bei der Baskenland-Rundfahrt haben, würde denen am Ende der Saison wirklich wahrscheinlich, gehen die nochmal im Kopf durch und sagen dann, ah ja, stimmt, bei der Baskenland-Rundfahrt, da bin ich an dem einen Tag nur 20. geworden. Nee. Also wie wichtig ist denn, ohne jetzt die Basken irgendwie despektierlich in eine Ecke stellen zu wollen, wie wichtig ist denn die Baskenland-Rundfahrt für einen Evenepoel am Ende der Saison?
Nee, konkret jetzt auf den Sturz bezogen, vielleicht war es nochmal
eine besondere Situation. Nee, ich mache es nur an dem Beispiel jetzt fest, ne? Also die wenn die Aussage vom Evenepoel, wie war es, Mathieu van der Poel, ne?
Ja.
Also dann würde ich erwarten, dass es die gleichen Stürze vielleicht gibt, aber nicht in der Häufung bei diesen Topfahrern. Das ist, was mich so wundert.
Ja, ist so, das ist jetzt ausgerechnet, da die Topfahrer immer trifft, ist vielleicht ja, eher Zufall, sage ich mal. Also, weil jetzt bei dem konkreten Sturz waren die einfach Passagiere, also die konnten im Prinzip nichts machen. Also Jonas Vingegaard, der da irgendwo zu Fall kam, war, glaube ich, an Position 15, 20 fuhr der irgendwo rum und bedingt dadurch, dass vor ihm einige Fahrer dann auch schon gestürzt waren. Also es war jetzt nicht irgendwie sein riesiger Fahrfehler, der ihn irgendwie zu Fall gebracht hat. Da sehe ich jetzt noch nicht so das konkrete Muster, dass jetzt ausgerechnet die Topfahrer da besonders oft stürzen.
Also du meinst, das war jetzt einfach Pech dann an der Stelle. Kann man ja auch, ist ja durchaus,
denke ich, ja.
In der Häufung zumindest.
Ja, generell über das Thema Stürze ist jetzt nicht unbedingt Pech, sondern da ist schon ein gewisses Muster zu erkennen. Da gibt's auch schon, sage mal, gewisse Dinge, die sich tun und auch die Fahrergewerkschaft, also sind wir wieder bei der Schikane von Roubaix, tut natürlich einiges, um, sage ich mal, bei der Streckenplanung ein Wörtchen mitzusprechen, Gefahrenstellen zu entschärfen etc. Was natürlich noch ein Hebel wäre, um anzusetzen, wäre das Thema Schutz der Fahrer, also sprich Polsterung oder sonst irgendwelche Schutzmaßnahmen. Gab es ja auch schon verschiedene Unternehmungen, sage ich mal, also ich kann mich daran erinnern, dass DSM, die sind ja mal eine Zeit lang mit diesen Kevlar-Hosen gefahren zum Beispiel. Das ist ja wäre für mich, also auch aus Laiensicht, der erste Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, da könnte man vielleicht was machen. Warum zerreißt beim jedem Sturz irgendwie die Hose von einem Fahrer und der hat sofort die ganze Haut ab? Das ist ja schon mal das Erste. Da ist, denke ich, noch viel, viel zu tun. Also wenn man mal den Vergleich auch zieht zum Motorsport beispielsweise, da hat es auch Jahrzehnte gedauert und es hat viele schlimme, auch tödliche Unfälle gegeben, ehe sich wirklich signifikant was für die Sicherheit der Fahrer getan hat. Und ähnlich ist es im Radsport auch. Also so doof das klingt, da muss erst wirklich noch, müssen noch schwere Unfälle passieren offenbar, damit da mal wirklich was in Gang gesetzt wird.
Ich kenne mich mit dem Motorsport warte mal, ich überlege mir, wie sehr kenne ich mich damit aus? Gar nicht. Aber ne, ich erinnere zumindest noch die Diskussion, dafür bin ich am Rande noch alt genug, wie es damals mit den Helmen war. Ne? Auch da ist erst die Reaktion Helmpflicht gekommen, nachdem es schlimme Stürze gab. Ich bin bei Bekleidung, ich hätte es auch gerne, ne? Ich kann mir das gut vorstellen. In welcher Form, ne? Aber du hast schon recht, ne? Es wird, was weiß ich, wie viel Tausende verbrannt in irgendwelchen Windkanälen, um vielleicht noch ein kleines bisschen aerodynamischer werden und schneller zu werden. Aber dann sitzt ein, wer war's? Hirschi? Nee, Küng, hat einfach einen Plastikeimer auf dem Kopf. Da ist halt so eine Diskrepanz, die ich auch nicht so ganz verstehe. Oder ja, dass das Material der Bekleidung einfach ein anderes wird. Andererseits, du wirst halt immer abwägen müssen, ne, zwischen jetzt Atmungsaktivität, Gewicht und. Aber vielleicht muss man auch Vorschriften von der UCI machen. Wenn alle eine Kleidung tragen, die ein Mindestgewicht haben muss, dann kann man vielleicht an der Stelle auch mit irgendwas arbeiten. Oder weiß ich nicht, müssen sich klügere Menschen Gedanken machen. Aber bin ich bei dir.
Eben, auch da mal, also es gibt ja für Helme zum Beispiel, da hatten wir das Thema ja konkret in letzter Zeit, was du angesprochen hast mit den Zeitfahrhelmen.
Ja.
Da gibt es eine konkrete, keine DIN-Norm, wie nennt man das, Sicherheitsrichtlinie der UCI, die festlegt, was muss ein Helm haben, also welche Sicherheitsanforderungen muss der erfüllen. Genau sowas müsste es ja im Prinzip auch für Bekleidung geben oder sonst irgendwelche
Schützerprotektoren. Die Messbarkeit ist einfach schwierig, aber ich bin ja bei dir, ne? Wenn sie schwierig ist, dann muss das Problem gelöst werden, damit das andere Problem nicht mehr auftaucht.
Ja.
Absolut. Ne? Also so ein
Abhieb. Aber ich denke, die Richtung ist schon ganz gut, dass sich da als erstes vom Kopf was tun muss, also sprich vom Weltverband, der die Regeln macht, der sozusagen den Schritt voraus machen muss und von sich was anstoßen muss, weil alleine von den Teams und von den Fahrern ist es A zu unkoordiniert und B ist es, glaube ich, nicht an der richtigen Stelle angesiedelt, dass die Sicherheitsvorschriften machen.
Ja. Für die geht es um die Geschwindigkeit. Die wollen Erster werden. Wer ist denn jetzt, also in diesem Frühjahr von den Großen, sag ich mal, Vingegaard schlimm gestürzt, Roglic schlimm gestürzt, Wout van Aert schlimm gestürzt, Evenepoel schlimm gestürzt. Habe ich einen vergessen?
Roglic ist auch schon mehrmals
gestürzt. Habe ich Roglic noch nicht erwähnt? Okay, dachte, Roglic schlimm gestürzt. Wer ist denn jetzt für den Giro von den genannten vorgesehen gewesen und kann jetzt nicht fahren? Also Wout van Aert kann den Giro nicht fahren. Vingegaard war nicht vorgesehen. Roglic war nicht vorgesehen. Okay, also für den...
Evenepoel war auch nicht vorgesehen. Nee, klar, für den Giro hat das jetzt keine wirklichen Beeinträchtigungen, nur halt auf Blick Tour de France, weil da war es ja so, dass meine ich erst Anfang, Mitte letzter Woche Jonas Vingegaard überhaupt das Krankenhaus im Baskenland verlassen konnte. Und der hatte hinterher auch noch im Prinzip gravierendere Verletzungen, als die auf dem ersten Blick so ersichtlich waren. Auch was mit der Lunge und von daher will jetzt das Team auch erst Anfang Mai erst entscheiden, eine Entscheidung darüber treffen, ob er überhaupt bei der Tour de France am Start stehen wird, weil Aussage da sinngemäß war, wir schicken den nur an den Start, wenn er 100% seiner Leistungsfähigkeit erbringen kann, was ich bezweifeln möchte, dass er auf dem Niveau fahren kann, nach dem Sturz bei der Tour de France, wie im vergangenen Jahr. Von daher hat das schon eine große Auswirkung.
Ja, der Zyniker in mir sagt natürlich, ja, dann ist das halt so, ne? Aber dann wird es vielleicht eine spannendere Tour. Aber der Radsport, ne, der Radsport-Fan in mir sagt natürlich, ja, nee, wir wollen doch die Besten da sehen.
Also ich sage mal so, im Gegensatz zum, ist vielleicht auch etwas zynisch zu unserer letzten Sendung, hat sich das Ranking für die Tour de France Top-Favoriten auf Platz 1 und 2 verschoben. Jetzt ist es Pogacar, der jetzt der Top-Favorit ist, trotz des Giro-Starts, weil Vingegaard entweder gehandicapt oder gar nicht starten wird.
Ja. Stimmt, das hatten wir in der letzten Sendung, ich erinnere mich. Ja, aber weißt du, das möchtest du ja auch nicht. Du möchtest ja nicht der Pogacar sein, der alle drei Grand Touren in einem Jahr gewonnen hat. Weil bei der ersten hat der Wout gefehlt, bei der zweiten hat der Jonas gefehlt und bei der dritten hat der Sepp auch keine Lust gehabt, weil er drei Wochen vorher schlimm gestürzt ist. Das ist ja auch nicht das, was du willst.
Nee, garantiert nicht, aber auf der anderen Seite.
In zehn Jahren wird Pogacar nicht vorgestellt als derjenige, der die drei Grand Touren gewonnen hat, weil die anderen nicht da waren, sondern wird als Pogacar, der Sieger drei Grand Touren in einem Jahr als erster Mensch geschafft hat, vorgestellt. Ja, vielleicht.
Wird das natürlich für das Team Visma diese Bike bitter, ne? Also den hat das jetzt das Frühjahr schon gekostet. Und was ist die Alternative? Also ich sage mal so, wenn Vingegaard jetzt nicht bei 100% ist, aber selbst dann würde ich den ja immer noch zur Tour de France schicken. Also dann sage ich halt nicht, du fährst um den Gesamtsieg, du gewinnst halt einfach 6 Etappen, also weil du früh Zeit verlierst und wir schicken dich jeden Tag in die Ausreißergruppe irgendwie. Wen wollen sie sonst schicken? Also ein Sepp Kuss hat man jetzt gesehen, in den ersten Saisonrennen zumindest hat nicht das Niveau der Vuelta des letzten Jahres gehabt. Und
muss er ja vielleicht jetzt auch noch gar nicht haben.
Nö, vielleicht nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es für ihn ursprünglich vorgesehen war, die Tour de France als Kapitän zu bestreiten.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube ich auch nicht. Also ich habe jetzt nichts mitbekommen von ihm, aber meine Gedanke war, wäre davon ausgegangen, dass er die Tour als guter Helfer mitnimmt. Und dann versucht, den Vuelta-Titel zu verteidigen, nach dem Wout van Aert.
Genau.
Also am 1.1. war bei Jumbo der Plan, Wout gewinnt den Giro, Jonas gewinnt die Tour und Sepp den Vuelta und wir sind alle glücklich. Das war am 1. Januar meiner Meinung nach so ein bisschen die Vorstellung von Team Jumbo, nicht Team Jonas. Und das wird jetzt schwierig, sag ich mal vorsichtig, zumindest in dieser Konstellation unerreichbar. Ja, was soll man sagen?
Wird also eine spannende Saison. Genau, bleibt abzuwarten, ob jetzt Vingegaard an die Tour geschickt wird zum Start. Auf der anderen Seite natürlich für Primoz Roglic, der jetzt auch schon, glaube ich, seit einer Woche oder so wieder auf dem Rad trainiert. Vielleicht, so doof das klingt, er ist da jetzt auch zweimal oder dreimal gestürzt bei der Baskenland-Rundfahrt. Auf der ersten Etappe hat er sich noch verfahren. Die Chancen etwas gestiegen, also was seinen eigenen Tour de France Sieg Chancen angeht.
Ja gut, ich würde dann vorschlagen, dass wir hier an der Stelle dicht machen, weil es ist schon spät und wir haben ja die nächste Sendung dann schon fast wieder in der Pipeline und haben schon 2 Stunden fast vollgequatscht. Das sind ja fast schon Velo-Snack-Dimensionen. Oder hast du noch ein Wort, was du an uns alle richten möchtest? Als finale Botschaft.
Es ist alles gesagt, glaube ich.
Bitte?
Alles gesagt.
Alles gesagt. Dann sage ich eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft gut, wenn ihr einen Arbeitstag jetzt vor euch habt, weil ihr uns auf dem Weg zur Arbeit gehört habt. Heute ein guter Tag, versprochen. Und dem Rest wünsche ich, dass ihr alle gesund bleibt und viel Spaß auf dem Rad habt. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.